mit Werken von klassischen Kommunisten wie Kommunisten. mit Werken von klassischen Komponisten.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Am Start sind
Markus, hallo.
Hallo Markus.
Ich bin Tobi.
Hallo Tobi. Wen haben wir noch da?
Hallo Tobias, hallo Markus, hallo Philippe, Sebo hier.
Hallo. Hi. Sebastian.
Hallo Sebastian.
Und Sebo hat es gerade schon gespoilert, Philippe auch.
Hallo Philippe.
Grüßt euch.
Wir sollen uns grüßen?
Also gegenseitig schon, wie gerade eben auch.
Achso. Grüezi miteinander.
Schon geschehen. Toll, dass wir mal wieder zu viert hier sitzen. Diesmal auch ohne Blechdosenfilter.
Oh ja. Dafür müssen wir uns nochmal entschuldigen. Die letzte Folge war unter,
ja, à la Sau.
Keinem guten Stern, sage ich mal.
Ja, man kann euch nicht alleine lassen.
Ja, Horror. Also ist auf allen Ebenen. Wir haben das halt für Halloween gemacht. Das war unsere Halloween-Verkleidung für die Ohren. Die
wir fanden das witzig, dass ich aus der Zwischenwelt teilnehme, aber es hat nicht so funktioniert, wie wir uns das erhofft haben.
Du bist ja Gott sei Dank wieder in der diesseitigen Welt.
Ihr wollt nicht wissen, was mich das gekostet hat.
Ich hab's euch doch gesagt, ne? Dieses Internet, über das wir aufgenommen haben, das wird sich nicht durchsetzen und jetzt wissen wir auch warum.
Ja, das ist wie Klopapier, das wird sich auch nicht durchsetzen.
Ist ja auch schon Ewigkeiten wieder her.
Ja.
Philippe, was machen wir heute?
Da ich irgendwie so aus der kalten Hose heraus das Intro gesprochen habe, vermute ich mal, geht's um rhythmische, melodische Angelegenheiten. Mhm. Eine Themes-Folge.
Aber nicht irgendeine Themes-Folge.
Nicht irgendeine Themes-Folge, eine
TV-Themes. Wir haben ganz ernsthaft, wir reden heute über sehr ernste Themen und deswegen sehr ernsthaft.
Genau, wir sprechen über TV-Themen. Wir verlassen die Welt der Computer- und Videospiele und begeben uns in das Zeitalter der TV-Themes, der TV-Serien. Das haben wir bisher einmal gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, letztes Jahr im Sommer war das.
Ja, hat ganz gut funktioniert, hat uns einen Spaß gemacht und da haben wir uns gedacht, das müssen wir dringend wiederholen.
Das sollten wir öfter wiederholen. Ich habe so viel, habe ich gemerkt, was ich gut finde, was ich euch zeigen möchte oder mich mit euch daran erinnern, dass das darf gerne öfter auf den Plattenteller kommen.
Wir sind alle sehr gespannt.
Ja, wir sind auch sehr gespannt, ob wir uns heute doppeln werden, weil anders als bei den Videospielen sind wir ja fernsehtechnisch doch einigermaßen, ich glaube, Philipp ist ein bisschen raus, aber ich glaube, ansonsten sind wir relativ ähnlich aufgewachsen, vor allen Dingen Tobi und ich. Da bin ich sehr gespannt, ob sich irgendwas doppeln wird. Wäre dann das erste Mal und sicherlich ein großer Spaß. Ich glaube, Sebo ist der Einzige, der einen Extra-Track herausgearbeitet hat. Naja, schauen wir mal.
Ja, den hat Philippe leider im Vorgespräch schon gespoilert, unwissenderweise. Das finde ich total schade, dass die Überraschung raus ist. Aber ja, ich habe mir 3 Tracks eingepackt, falls es den Fall geben sollte, dass doch 2 Retro-Boys mit dem gleichen Thema um die Ecke kommen. Ist ja diesmal vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich. Ich weiß, letztes Mal hat mir im Nachgespräch gesagt, Mensch, Leute, eigentlich müssten wir nochmal die richtig Bekannten, weil keiner hat sich getraut. Wir dachten alle, wir bringen so ein bisschen so was, so Geheimtipps mit.
Jetzt haben wir alle das 18.
Genau, dabei. Und haben gemerkt, so die richtigen Banger sind gar nicht mit dabei. Oder ja, waren schon tolle Sachen, aber halt nicht so die großen Sachen. Und haben diesmal, denke ich, wahrscheinlich alle eher was Großes mit eingepackt. Und jetzt stehen wir alle hier und haben so ein bisschen Schiss, ob wir nicht alle meine Tracks dabei haben.
Ja,
ob
wir nicht, schauen wir mal. Ob wir nicht 3 Lindenstraßen und 2 Tatorte dabei haben.
Also ich habe nur sehr wenig Schiss. Also zumindest einer meiner Tracks ist, glaube ich, eher so ein bisschen, gerade aus heutiger Sicht, unterm Radar. Aber schauen wir mal.
Na gut, dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Aber vorher erklärt uns unser Tobi nochmal ganz genau, wie läuft das heute eigentlich ab für den unbedarften Hörer, der aus Gründen die letzte Folge nicht gehört hat.
Okay, ich werde dieses sehr komplexe Verfahren nochmal vorstellen. Also jeder von uns hat 2 Stücke dabei aus mehr oder weniger bekannten TV-Themes, die natürlich mindestens 20 Jahre alt sein sollten. Und die werden wir uns nacheinander vorstellen, ein bisschen drüber quatschen und das Ganze machen wir zweimal und dann ist die Folge vorbei.
Wir raten aber auch. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Podcasts, die Musik vorspielen. Wir sagen uns erst im Nachgang, was wir mitgebracht haben. Wobei bei TV-Themen ist es wahrscheinlich einfacher zu raten, als das bei Videospielthemen der Fall ist. Vor allen Dingen, wenn wir die bekannten Banger mitgebracht haben.
Ja. Deswegen auch die große Angst hier, dass wir uns doppeln. Wenn wir vorher schon wüssten, was sie einer dabei haben, würde das ja gar nicht passieren.
Das ist sehr richtig, das ergibt total Sinn.
Trotzdem, nein, ich wollte das auch abspielen. Das kommt heute zweimal.
Wer möchte denn beginnen?
Ich.
Sebo.
Ich habe meine Hand gehoben.
Ja, wir haben es alle gesehen.
Toll.
Ja, dann hau rein.
Ja, dann machen wir uns mal zusammen auf die Reise in wärmere Gefilde und legen los mit meinem ersten Track. Und wer ihn nicht nach zwei Noten errät, der hat nicht gelebt.
Ich weiß es.
Ja, Sebo, da bin ich aber froh. Das war sehr, sehr knapp. Sehr, sehr knapp. Also ich habe ja auch so eine Liste und genau das, was du vorhin gesagt hast, dass wir uns nicht getraut haben, beim letzten Mal die Banger zu nehmen, hatte ich mir jetzt überlegt, naja, nimmst du dann doch mal irgendwie was Bekannteres? Und das war sehr, sehr weit oben auf meiner Liste, weil ich den Track auch sehr, sehr gerne mag. Das war natürlich Magnum.
Das war Magnum, richtig. Ja.
Ach so, ich dachte, es war Geld oder Liebe. Hier wegen Hawaii-Hemd und so.
Ah, Donnerlippchen. Man hat die Hawaii-Hemden rausgehört, ja. Genau, das ist Magnum oder Magnum PI, wie ich inzwischen altersweise weiß, dass das für Private Investigator steht, was Privatdetektiv heißt oder Schnüffler, aber so möchte er nicht genannt werden. Genau, und ja, beim Durchforsten habe ich mir, ich war halt auch wieder so, oh ja, hier, ich habe die coolen unbekannten Sachen und ich nehme V, die aus den Invasoren kommen, nee, das klingt ja doof. Dann nehme ich die dreibeinigen Herrscher, das klingt auch doof. Und dann dachte ich mir, okay, guck doch einfach mal, dass du was Bekannteres nimmst und dachte mir, dann nehme ich aber auch was, was ich richtig gerne mag und nicht nur so ein bisschen. Und Magnum habe ich als Kind richtig gerne geguckt. Ich muss sagen, ich hatte keinerlei Erinnerung daran. Ich weiß natürlich, Tom Selleck, schönster Mann der Welt, auf jeden Fall das beste Bruster, das es gibt und den besten Schnubbi. Und den Ferrari, daran erinnere ich mich, und an Higgins und Hawaii. Naja, so weit reicht meine Erinnerung halt.
Dieser kleine Hubschrauber, dieser kleine orange-braune Hubschrauber.
Mhm. Ja, genau. Magnum, genau. Worum geht's? Magnum, Thomas Magnum ist Ex-Soldat. Ich glaube, Navy SEAL war er, wenn ich mich richtig erinnere. Und arbeitet aber jetzt als Privatdetektiv auf Hawaii und wohnt im Haus eines wohlhabenden Freundes, ein Schriftsteller, der nie da ist. Und wohnt da zusammen mit Higgins, so einem etwas exzentrischen Engländer, der zwei Hunde hat, die Magnum gefährlich auf den Kicks gehen.
Apollo und
Zeus und Apollo, ja. Genau. Ja, und Magnum übernimmt Fälle und löst die halt. Und zu meiner Überraschung, ich habe nämlich extra nochmal in die Serie reingeguckt. Die gibt es auf Join, wer das auch machen möchte. Da muss man halt ein bisschen Werbung ertragen, aber das ist die einzige Hürde. Dann kann man alle 8 Staffeln gucken, relativ guter Qualität. Und die ersten 12 Folgen, ich habe jetzt nicht die ersten 12 geguckt, das habe ich gelesen, haben eine andere Titelmelodie und gar nicht die uns bekannte. Das ist ganz merkwürdig, wenn so die Pilotfolge anfängt und es ist nicht das Thema, auf das du wartest, sondern so ein, ja, so ein sehr 70s-mäßiges, bisschen schnulziges Stück. Nicht schlecht. So, aber genau aus dem Grund wurde es irgendwann auch entfernt, weil ich glaube, der Produzent meinte, das geht nicht. Das passt nicht zum Vibe der Serie. Und dann wurde natürlich der allseits bekannte Mike Post dazugeholt und hat das Knaller-Intro gemacht, das wir jetzt kennen. Ja, und ich weiß auch noch, dass ich das wieder im Kopf hatte in den 90ern. Da gab es von Calvin Rotain so eine aufgetecknote Variante, Theme from Magnum. Ich glaube, die hatte ich auch als Maxi-CD oder so.
Echt?
Und okay. Dadurch war das wieder bei mir im Kopf. Doch ja, gab es. Das lief rauf und runter auf Viva und ich habe mich total gefreut.
Echt?
Ja.
Okay.
Es ist halt das Theme auf Dauer gedudelt mit ein bisschen Beat runtergelegt. Kann man aber gut machen. Ist ja ein schönes Theme.
Ja.
ja. Also ich weiß nicht mehr, wann und wo ich Mangum als Kind geguckt habe, aber es muss wahrscheinlich bei meinen Großeltern gewesen sein, wie alles, was ich als Kind irgendwie geschaut habe, denn wir hatten ja nichts zu Hause. Wie ich oft erwähnt habe, wir hatten ARD, ZDF und irgendein drittes Programm und das war's. Hm. Und Mangum lief ja auf RTL Plus.
Das war aber viel später. Es lief tatsächlich auf N3 im Wechsel mit Miami Vice mal am Samstagabend. Zeitweilen zumindest. Und ich erinnere mich noch, da hatte der Moderator Dennis Törz, wenn ihr den vielleicht noch kennt, so ein ergrauter, bebräter, ganz lustiger Typ, der immer den Ansager gemacht hat auf N3.
So ein Scheiß merkt er sich, ne?
Dennis Törz. Der hatte sich dann auf den Tisch, auf den Moderatorentisch, je nachdem, ob Miami Vice oder Mangum lief, dann oft so ein kleines Auto gestellt. Mhm. Also den Ferrari in Rot oder in Weiß beziehungsweise Schwarz.
Mhm. Ja, ich wollte darauf hinaus, ich habe überlegt, wann ich das eher gesehen habe. Also ob ich das in den 90ern vielleicht eher gesehen habe oder ob ich das, weil das kann ich nicht genau sagen. Ich würde sogar sagen, eher in den 80ern. Ich habe das Gefühl, ich habe das da mitbekommen und ich mochte das immer. Und ich habe beim Gucken wieder gemerkt, warum ich das so mag. Erstmal hat Mangum eine ganz tolle deutsche Synchronstimme, eine super angenehme Stimme.
Das ist doch Norbert Langer, ne?
Ja, genau. Mhm. Und er hat diesen, wie sagt man, du hörst, was er denkt. Mhm. Er ist ein Erzähler und er erzählt über viele Szenen so und jetzt machte ich mich auf den Weg und das musste ich ja doch mal rausfinden. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Also in meinem Magen war bei mir ganz klar, so läuft das nicht. Und da musste ich doch mal. Und ich mag das total. Also das holt mich voll ab, diese angenehme Stimme. Mhm. Mangum, eh auch ein guter Typ. Wie gesagt, super hübsch. Weiß nicht, Tom Selleck hat man den so viel gesehen außerhalb von Mangum. Ich habe immer nur hier, oh toll, jetzt habe ich den Titel vergessen.
Quigley, der aus drei.
Ja, den wollte ich auch nennen.
Nee, wie heißt denn der mit den Spinnen des Todes? Da gibt's noch einen.
Der ja, heißt, da spielt Gene Simmons mit, der spielt den Bösewicht.
Ah, der Kiss-Sänger?
Ja. Ach nee, der, ja.
Doch, wirklich? Ja. Ach, verrückt. Runaway, Spinnen des Todes, ist der Titel.
Ja, okay, nee, ich ist nicht mehr drauf gekommen, aber ja.
Der ist auch toll, den mochte ich gerne, mit so Roboterspinnen, die irgendwer entwickelt und die ihr Unwesen treiben und so ein Science-Fiction und er ist so ein Cop und muss dem auf den Grund gehen.
Den habe ich auch gesehen. Der hat zuletzt in Blue Bloods gespielt. Da hat er den Polizeichef oder den Chef eines Dezernats gespielt und hat auch, soweit ich weiß, immer noch seine richtige Synchronstimme. Also seit jeher ist das Norbert Langer, voll geil. Ich habe übrigens früher, wenn wir gerade bei Tom Selleck sind, ich wollte früher immer bei einer Realverfilmung, dass Tom Selleck Man at Arms spielt. Das hätte ich sehr geil gefunden.
Ja, stimmt. Hätte auch sehr gut gepasst.
Der Schnubbi, ja.
Ja. Ja. Also ganz warme Erinnerung an Mangum und hat auch echt Spaß gemacht, da wieder reinzugucken. Wie gesagt, die ersten drei Folgen hatte ich jetzt geguckt und das kann man echt gut gucken. Das ist jetzt keine Meisterklasse der TV-Unterhaltung oder sowas aus heutiger Sicht, aber das ist echt noch überraschend gut guckbar. Das macht Spaß. Das ist flott inszeniert. Mangum ist ein guter Typ. Ich mag seine Freunde. Und was ich gar nicht mehr im Kopf hatte, was ich aber vielleicht auch damals, je nachdem, wann ich es geguckt habe, nicht so gesehen habe, es gibt ja viele Vietnam-Flashbacks an seine Erinnerungen, an seine Zeit als Soldat. Und die waren in der Erstausstrahlung gar nicht mit dabei. Das wurde rausgeschnippelt für die deutsche Fassung, weil man fand, ein Unterhaltungsprodukt sollte nicht diesen Kriegs-Background haben. Und wir haben auch nur, ich glaube, 108 oder 139 Folgen bekommen von den eigentlich 162. Und auch die wurden nicht in der richtigen Reihenfolge gezeigt, sondern halt irgendwie, was nicht so schlimm ist, glaube ich. Aber so ein paar innere Zusammenhänge gibt es dann da schon, vor allem mit den Charakteren untereinander. Und RTL hat sich ein Herz genommen und hat das in den 90ern, und zwar zwischen, oh, das ist mein Geburtstag, 30. Mai 1996, also genau als ich 16 geworden bin, und dem 23. Februar 99 neu synchronisiert rausgebracht. Nur Tom Selleck durfte seine Stimme behalten, der Rest wurde nochmal neu vertont.
Okay.
Und er hat den alten Sprecher bekommen und dann sind die Folgen auch komplett gewesen, inklusive Vietnam-Ärgernis im Hintergrund.
Ah ja.
Was sind denn so eure Erinnerungen an Mangum? Habt ihr da auch wohlig warme Erinnerungen oder ist das so, ja, man nee, hat mal geguckt?
Schon. Also habe ich ja gerade schon gesagt, der Detailgrad meiner Erinnerungen lässt vielleicht darauf schließen, dass ich es auch gerne geguckt habe. Wahrscheinlich aber auch eher in den 90ern und gar nicht so in den 80ern, da war ich vielleicht dann auch noch ein bisschen zu klein. Aber ich fand das auch immer ursympathisch, weil ich ihn einfach einen sehr coolen Charakter fand und ich mochte auch dieses Erzählermäßige, dass er die Handlung im Prinzip nacherzählt hat. Mit der Stimme, die man ja von He-Man kannte, die man vom Bond-Hörspiel kannte, da war es glaube ich auch der Erzähler, der Sprecher. Also habe ich auch immer total gerne gemocht. Auch das Setting da auf Hawaii, das hat mir auch immer gut gefallen. Und dieser ewige kleine, ja, diese Hassliebe zwischen ihm und Higgins, das war auch immer sehr, sehr cool. Also ja, sehr, sehr tolle Serie. Ich habe die jetzt auch vor kurzem mal wieder gesehen. Im Urlaub lief die im Fernsehen und man hat ja irgendwie so seltsame Fernsehsender, wenn man im Urlaub ist. Sat.1 Gold oder irgendwie sowas, wo es so Classics gab. Und da habe ich dann auch mal ein paar Folgen geguckt und habe auch so gedacht, ja Mensch, das ist echt gut gealtert. Das kannst du echt noch gut machen.
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Ich habe auch warme Erinnerungen an Mangum. Ich habe das nicht so viel geguckt, aber ich kann mich daran erinnern, als das noch auf dem NDR lief, da durfte ich ich weiß nicht genau, ob meine Mutter nicht da war abends. Mein Vater hat mir seinen kleinen Fernseher, mein Vater war immer auf Montage und dann hat er so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher immer dabei gehabt, den er sich im Hotelzimmer halt aufs Zimmer gestellt hat. Und den hat er mir auf dem Küchenstuhl vors Ehebett meiner Eltern. Und dann durfte ich da in Schwarz-Weiß auf einem sehr kleinen Fernseher, habe ich da Magnum geguckt. Und das fand ich ganz toll. Samstagabend, das war relativ spät, irgendwie um 22 Uhr kam das erst oder so, kann es sein?
Ja.
Und das ist so meine wärmste und älteste Erinnerung am Magnum. Und es gibt so ein paar Sachen, mit denen kriegen mich Filme und Serien. Und eins davon ist halt Voice-Over. Ich liebe das einfach. Das ist ja so ein Klischee aus alten Detektivfilmen. Das hat ja bei Sam Spade und Philip Marlowe, da wurde das ja irgendwie auch immer gemacht. Und das hat diese Serie wieder aufgenommen. Und das finde ich ganz toll. Und ich kann mir halt auch wirklich sehr gut vorstellen, anders als zum Beispiel Knight Rider, die ich heute nicht mehr gucken kann, weil es zu lächerlich ist, in meinem erwachsenen Gehirn, also einigermaßen erwachsen. Magnum hat, glaube ich, einen ganz guten Spagat aus einigermaßen ernster Handlung, wirklich ein echter Kriminalfall, aber auch ein paar flotte Sprüche und ein cooles Setting, ne, wie Tobi gerade gesagt hat. Ja, das, glaube ich, funktioniert noch richtig gut.
Ja, das float so richtig. Das ist schön. Mir gefällt auch das Hawaii-Setting einfach gut. Ich mag so warm, exotisch mit Palmen. Damit kriegt man nicht immer. Das mag ich gerne. Das mag ich auch in Videospielen gerne. Ich finde, viel zu wenige Shooter spielen in schönen Orten.
Ja, und es war auch immer so diese Prise Humor noch da drin. Es gibt ja so Serien, die machst du dann aus und hinterher ist so, oh ja, irgendwie wieder viel Action, viel Geballer, viel Tote unter Umständen. Aber bei Magnum gab es immer irgendwie diese ja wohlige Auflösung und es gab immer Witz da drin. Es hat sich nicht so hundertprozentig ernst genommen und ich glaube, das hat mir auch ziemlich gut gefallen.
Ich mochte total in der ersten Episode, da wohnen zwei relativ hübsche Mädels, sind zu Gast noch in dem Haus. Higgins hat die da irgendwie bei sich. Und Magnum möchte wen erreichen und telefoniert und holt sich so ein Kabeltelefon und fängt an zu telefonieren und geht in sein Außenhaus, wo er ist, eine Treppe hoch, so eine kleine Holztreppe und guckt aus dem Fenster und sieht die beiden Mädels da im Pool oben ohne. Und dann fängt er an, voll das Brimborium zu machen, hängt das Telefon irgendwie so halb rüber, damit er noch sprechen kann, klettert nach unten, kramt was raus und kommt in einem Fernglas wieder hoch. Und denkt so, ey, was macht? Oh, okay. Und so, aber so super selbstverständlich, er kommt halt rein, macht sich ein Bier auf. Okay. Gut. Philippe, du bist erstaunlich still. Kein Herz für Magnum bei dir?
Ich habe still genossen. Die Erinnerungen, von denen ich gar nicht so viele habe, wegen meiner späten Geburt, war das Coolste das Intro und danach hat es mich gleich verlassen, weil passiert nicht mehr viel. Ist kein wilder Zusammenschnitt mehr und die Musik ist jetzt auch weg. Und dann hat es meine Aufmerksamkeit als Dötz nicht mehr gebunden. Aber es war immer cool, wenn wir bei den Freunden meiner Eltern zu Besuch waren und es dann dementsprechend zu spät wurde und dann lief das da irgendwo im Hintergrund und die Stimmung bei meinen Eltern und bei deren Freunden war gut. Das waren dann immer ganz coole Abende und ich konnte lang irgendwas daddeln, spielen und musste nicht so früh ins Bett, weil die auch selber gar keinen Bock hatten, so früh nach Hause zu fahren. Und ich spüre noch unter meinen Fingerspitzen den Linoleumboden in der offenen Küche in dieser kleinen Mietwohnung von den Freunden meiner Eltern und so dieses grobe Textil vom Sofa mit den ganz dunklen Holzblenden und ich weiß auch noch relativ genau, wie es dort in der Küche roch. Also lauter Flashbacks, die dann kommen, aber halt gar nichts zur Serie, sondern nur ja, cooler Track, cooles Auto, seltsamer Schnubi. Ja.
Das ist doch auch schön.
Bin ja ein großer Freund von Schnurrbärten, aber ich bin nicht mutig genug, privat einzutragen.
Kannst du doch jetzt wieder, die Leute tragen doch jetzt wieder völlig unironisch Schnurrbärte.
Ja,
immer mehr sehe ich davon. Das ist schon krass.
Aber ich habe immer das Gefühl, in meinem Beruf muss ein wenig Respekt, muss mir gezollt werden.
Also Magnum wurde ordentlich Respekt.
Allerdings.
Ja, ich bin jetzt aber auch nicht so breit gebaut und gehe im Hawaii-Hemd zur Arbeit, um mit meinen Brustmuskeln und meinem wolligen Brusthaar zu imponieren. Ich glaube, das lasse ich sein. Es bleibt ein Traum.
Wusstet ihr eigentlich, dass Magnum und Jessica Fletcher aus Mord ist ihr Hobby sich ein Serienuniversum teilen?
Nein.
Ja, dann das ist jetzt. Es gibt tatsächlich eine Folge. Ich weiß nicht, ob es eine Folge, ich glaube, es ist eine Doppelfolge. Eine Folge Magnum, eine Folge Mord ist ihr Hobby. Da muss sie irgendwie nach Hawaii aus Gründen und ermittelt da und dann trifft sie da beim Magnum.
Ach, cool. Das ist ja cool. Ist das Murder, She Wrote?
Ja, genau.
Ah, okay. Das hat meine Schwester gerne geguckt. Da habe ich auch kaum Erinnerungen dran. Ich weiß nur, da war eine Schreibmaschine wichtig. Dann würde ich sagen, lassen wir Magnum mal in seinem roten Ferrari in den Sonnenuntergang brausen und schauen uns an, was noch so bei uns auf den Plattenteller kommt.
Sonnenuntergang ist ein sehr gutes Stichwort. Ich mache einfach mal weiter. Ich grätsch mal dazwischen.
Bitte.
Es ist Renegade. Bei Sonnenuntergang muss ich an Renegade denken.
Nee, es ist noch ein bisschen dunkler. So, dann kommt hier mein erster Track.
After our blood freezes the flood, they can see in the dark. Vampires, you know they can fly, and fly oh so high, they can see in the dark. Vampires, if you see one tonight, don't put up a fight. Make a friend if you can, a friend who can fly oh so high. Vampires, vampires.
Haha. Ich habe hier schon in rätselnde Gesichter geschaut. Ich habe es tatsächlich nach ein paar Sekunden gewusst.
Echt?
Ja.
Okay.
Ich dachte, es wäre eine deutsche Produktion gewesen oder zumindest eine deutsche Co-Produktion. Ich war jetzt wegen dem englischen Text ein bisschen irritiert. Also ich bin mir sicher, dass es das ist, was ich denke, aber ich hatte irgendwie die Lyrics nicht mehr so auf dem Zettel.
Ich habe jetzt gerade gedacht, das ist der kleine Vampirland vielleicht, nur auf Englisch oder so?
Es ist der kleine Vampir und das ist nicht nur auf Englisch, sondern es ist nur auf Englisch.
Wie meint er, das ist tatsächlich die Titelmelodie von der kleine Vampir?
Das ist die Titelmelodie von der kleine Vampir.
Hatte der nicht so was knarzig Weirdes? Ich hatte das Gefühl, ich hatte das als Hörspiel und da hatte das eine andere Titelmelodie.
Ja, aber das Hörspiel hat ja auch nichts mit der Serie zu tun. Das war kein Track der...
Nein?
Nein,
also war das doch tatsächlich dieses Buch eigentlich.
Separate Hörspiele. Mhm. Und Philippe, hast du es gekannt?
Nee.
Okay, dann erzähle ich erstmal ein bisschen was. Der kleine Vampir, das ist eine Kinderserie und die basiert auf den Kinderbüchern von Angela Sommer-Bodenburg. Die Serie erschien, und das fand ich ganz geil, dass man das wirklich auf den Tag genau nachvollziehen kann. In Deutschland am 31. Dezember 1986 an Silvester.
Ja.
Und ist tatsächlich, Tobi, du hast ganz recht, eine deutsch-kanadische Koproduktion.
Ah, okay.
In der Serie geht es um den 9-jährigen Anton und dessen Freund ist gerade weggezogen. Dadurch ist er ein bisschen traurig und ist jetzt eher ein Einzelgänger. Und eines Abends kommt ein Vampirjunge durch sein Fenster.
Rüdiger.
Rüdiger, richtig.
Rüdiger von Schlotterstein.
Genau. Und der sieht zwar aus wie grob in dem Alter von Anton, der ist aber, wie man später erfährt, bereits 146 Jahre ein Vampir. Was nicht so ganz Sinn ergibt, weil er davon erzählt, dass er sich an den Geschmack von Gummibärchen erinnern kann. Und die gibt es, glaube ich, noch nicht 146 Jahre. Vor allen Dingen 1986 noch nicht 146 Jahre. Egal. Auf jeden Fall freunden die beiden sich an und erleben dann natürlich so einiges. Man sollte vielleicht noch Rüdigers kleine Schwester Anna erwähnen. Die hat sich so ein bisschen in Anton verknallt und Anton ist auch so ein bisschen in sie verknallt. So verknallt, wie man halt in dem Alter ist.
Ja, Tobi, das ist ein richtiges Goth-Babe.
Ja, genau. Ja, das ist so ein Goth-Girl. Leider gab es damals nur eine Staffel und auch nur 13 Folgen. Verfilmt wurden damals die Romane Der kleine Vampir und Der kleine Vampir zieht um. Bevor ich jetzt noch ein bisschen auf die Musik eingehe, noch mal ganz kurz was zum Cast. Und das eine fand ich echt geil, das habe ich erst jetzt bei der Recherche herausgefunden. Der Onkel Theodor, der Onkel von Rüdiger, der wird von Michael Gock gespielt. Mhm. Sagt das irgendwem irgendwas?
Also mir nicht. Ich habe den Onkel Theodor bildhaft vor Augen, aber nee, der Name sagt mir nichts.
Und jetzt, als ich den Namen gelesen habe, habe ich sofort gedacht, mein Gott, das ist ja Alfred aus den Batman-Filmen.
Ah.
Die Burton- und Joel Schumacher-Filme. Alfred ist Onkel Theodor.
Ach echt? Aber der war doch da schon so alt.
86 zu 89. Das ist ja erstmal kein so riesiger Sprung.
Ja,
das ist
richtig,
ne? Und das zweite Castmitglied, auf das ich auf jeden Fall verweisen möchte, ist natürlich Gerd Fröbe, der den Friedhofswärter und Vampirjäger Geiermeier spielt. Und ich kannte damals, als ich die Serie gesehen habe, Gerd Fröbe natürlich schon als Goldfinger. Und ich fand das damals total cool, dass Goldfinger, also dass Gerd Fröbe, dass der in dieser Serie mitspielt. Und ich fand es auch damals, also ich weiß nicht, wie viel Gedanken ich mir damals um Synchro gemacht habe. Aber er hatte auf jeden Fall die gleiche Stimme wie bei Goldfinger. Also er hat sich selber synchronisiert in der Serie. Das war allerdings auch leider seine letzte Rolle. Der starb nämlich am 5. September 88 an einem Herzinfarkt. Und ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie das in den Nachrichten damals kam, dass der gestorben ist. Und das muss so einer der ersten Prominenten gewesen sein, bei denen ich so ein bisschen traurig gewesen bin, dass die gestorben sind. Weil das war mein Goldfinger und das war mein Geiermeier. Und der war tot. Fand ich irgendwie doof.
Hm. Ja.
So, kommen wir nochmal ganz kurz zur Musik. Darum soll es ja eigentlich gehen. Das ist nämlich eine Gemeinschaftsarbeit, also der Track ist eine Gemeinschaftsarbeit. Getextet wurde das Ganze vom Produzenten der Serie, der heißt Richard Nielsen. Der hat das Ganze als Gedicht verfasst und der fragte den Lumpy-Darsteller Jim Gray, ob er aus dem Gedicht einen Songtext machen kann und ob er nicht auch gleich einen Song für die Serie schreiben kann. Gray war damals nämlich Sänger der kanadischen New Wave Punkband Darkroom. Der hat den Text ein bisschen umgearbeitet und ergänzt und machte daraus diesen Song, beziehungsweise einen Song, den er sogar mit seiner Band aufnahm. Diese Version ist allerdings unveröffentlicht, fast unveröffentlicht, denn auf der Seite gruftdervampire.de kann man den tatsächlich anhören. Und den habe ich auch dabei und da hören wir mal ganz kurz rein. Der klingt nämlich anders.
Ab in die Gruft der Vampire.
Schon mal ein bisschen anders.
Ja.
Mir gefällt es viel besser.
Wart's ab, denn für Komplettisten, es gibt noch eine weitere Version dieses Songs, denn in der Serie, da gibt es eine Party auf einem Parkdeck und da singt Lumpy, also Jim Gray als Lumpy, diesen Song auch nochmal. Hören wir auch nochmal ganz kurz rein. Noch mal ein bisschen anders.
Ja, die Synthwave-Variante.
Quasi.
Ja, auch geil. Also ich mag beide lieber als das eigentlich. Ich mag das, glaube ich, das Operettenhafte an dem eigentlichen Opening nicht.
Okay. Ja. Und bei euch beiden, Tobi, Philippe, welche Version findet ihr am besten?
Version 2 und 3 hatten beide was für sich. Also da bin ich Sebos Meinung, dass die schon echt cool sind. Dieses super nackig kalte von der zweiten Version. Irgendwie ist der Equalizer da so eingestellt, dass es alles nach in einem gefliesten Raum aufgenommen klingt.
Okay.
Und das macht es nochmal fieser und dunkler und düsterer. Und dieses schön aufgeräumte und ein bisschen gefälliger gestaltete von der dritten Version mit den schönen langen Synthies, die da, bei denen man so ein bisschen rumschwelgen kann und wo die Mehrstimmigkeiten im Gesang auch noch so richtig, richtig strahlen. Oh, nett. Wenn man es zusammen mashen würde, dann wäre es noch mal geil.
Mhm.
Und Tobi?
Also so zum Hören fand ich die Versionen 2 und 3 auch besser. Die klangen einfach ein bisschen größer, ein bisschen epischer, ein bisschen radiotauglicher.
Mhm.
Ich finde, dass das erste Stück aber so als Opener für eine Serie schon ganz gut geeignet ist, weil es ein bisschen kompakter scheint und ein bisschen, ich will das Wort eigentlich mal nicht so oft benutzen, memorabler ist als die anderen beiden.
Mm.
Gerade vielleicht durch dieses musicalhafte, operettenartige passt das für mich gut als Intro. Aber ich mochte die anderen beiden, ich glaube sogar die dritte am liebsten.
Okay. Aber welche ist das Original, fragt man sich jetzt natürlich.
Habe ich mich gerade auch gefragt.
Zumindest ist es definitiv nicht die Intro-Version.
Mhm.
denn die wurde vom kanadischen Komponisten John Mills Cockell auf Basis von Grace Version arrangiert. Ich weiß aber auch nicht, welche dieser beiden Versionen, also die zweite ist die, die er mit der Band aufgenommen hat, und die dritte ist halt nochmal solo. Gray selber sagt übrigens, dass er die Version seiner Band favorisiert. Also die zweite, die in dem gefliesten Raum aufgenommen wurde, Philippe.
Das müsste der Raum sein, in dem du immer die Einspieler für die
jetzt hast du mich durchschaut.
Für unsere Folgen aufgenommen.
Du teilst hier mit Jim Gray ein Studio, das ist ja irre.
Zum Podcasten in den Keller gehen. Ja.
In den gefliesten Keller.
Jim Gray versteht sich heute als Musiker, nicht als Schauspieler. Die Band Darkroom war damals zumindest in Kanada so ein bisschen bekannt. Die haben zwei Alben rausgebracht, die man heute legal allerdings nicht mehr kriegt. Also es gibt irgendwie keine Re-Releases davon. Das ist wirklich super obskur. Jim Gray lebt heute in London. Und die Band, die lässt er wohl für einzelne Konzerte immer mal wieder aufleben. Auch teilweise mit allen Originalmitgliedern. Auf besagter Seite gruftdervampire.de kann man auch ein schönes Interview mit Jim Gray lesen. Das ist auch noch nicht so unendlich alt. Und da gab's eine Geschichte, die ich wirklich geil fand, die ich jetzt hier unbedingt nochmal loswerden möchte. Denn Jim Gray sollte eigentlich gar nicht Lumpy spielen. Das sollte nämlich eigentlich Bob Geldof werden.
Okay.
So. Und wer sich jetzt fragt, und ich schaue Sebo an, wer ist Bob Geldof?
Ist das nicht so ein Magier? Kann er nicht Löffel verbiegen oder so?
Nee, nicht ganz.
Dann war es ein Musiker.
Geldof war damals Sänger der Band Boomtown Rats, für die er auch alle Texte geschrieben hat. Wie heißt der große Song von denen nochmal?
Don't Like Mondays?
Ist das Don't Like Mondays? Das
kann oder? Sein, ja.
Don't Like Mondays von den Boomtown Rats.
Ja, dann ist ja super.
Und irgendwie so ein kleines Festival mit ein paar Promis hat er doch auch gemacht, ne?
Ja.
Live.
Stimmt.
Irgendwas mit Pflastern.
Ja, er war unter anderem, bevor das alles überhaupt gewesen ist, war er erstmal Initiator von Band Aid. Die haben ja damals diesen
Pflaster, Band Aid, ja.
Unendlich großen Weihnachtsklassiker rausgebracht.
Do they know it's Christmas
time? Ja, genau. Mhm. Die Serie hat er abgesagt, weil er Live Aid auf die Beine stellen wollte. Ihr wisst schon, angedeutet, dieses Mega-Ding der 80er. Zwei Konzerte parallel in London und Philadelphia. Übrigens, mein großer Phil Collins, der Einzige, der auf beiden Konzerten gespielt hat. Erst in London, dann mit der Concorde rüber und dann in Philadelphia nochmal gespielt.
Früher war das noch okay.
Früher war das noch okay. Ja. Aber früher gab es ja auch die Concorde noch.
Ja, und gar kein Ozonloch.
Und Phil Collins konnte noch. Na.
Genau. Ja, Bob hat da wohl die richtige Entscheidung getroffen, nicht bei der kleine Vampir mitzuspielen. Wie ist denn das bei euch, der kleine Vampir? Habt ihr das geguckt? Tobi hat schon so angedeutet, dass er es schrecklich fand. Aber gut, Tobi mag ja auch keinen Horror und Tobi mag keine Vampire. Und
also ich mag keine Vampire, genau, fand ich damals auch schon kacke. Und ich weiß, die Serie war ein Riesenhype, gerade bei uns in der Klasse. 86 waren wir, Markus, ja zusammen in der Grundschule. Mm. Und die halbe Klasse hat das irgendwie richtig abgefeiert und die Bücher gelesen und diese Serie geguckt. Und
Hörspiele.
Ich fand die richtig kacke. Und ich finde, es sah auch immer alles so scheiße aus. Also das sah richtig schrottig aus, wie das produziert war. So schlimmer als Lindenstraße in den 80ern. Also so wirklich schlecht gemacht, auch für meine damaligen Augen. Und ich fand das irgendwie blöd. Ich mochte das nicht. Aber ich habe es trotzdem mal gesehen. Wir hatten ja nichts und kannte dementsprechend auch den Track ganz gut.
Mhm.
Aber ich fand es nicht geil.
Mir geht ein bisschen das Herz auf. Tobi ist eigentlich immer sehr neutral oder um Frieden bedacht und dass mal wirklich Wörter wie das sah scheiße aus da im Mund kommen, das finde ich schon hot. Ja, ich mag auch keine Vampire. Ich mag aber auch keine Werwölfe und ich mag nicht Frankenstein. Ich glaube, ich mag diese ganzen klassischen Universal Monster. Finde ich alle sterbenslangweilig. Die Serie habe ich wenig Erinnerung dran. Ich weiß auch, ich fand die immer so milde deprimierend irgendwie, weil das ist aber das ganze Franchise für mich. Also auch wenn man die Bücher nimmt und sowas. Rüdiger ist halt ein total anstrengender Freund. Also Anton kriegt ja nur Probleme wegen dem. Ne? Dann muss dieser blöde Sarg da in den Keller rein. Die Eltern dürfen sich mitkriegen, dann stinkt das so. Und dann kommt sein großer Bruder und er hat Schiss, dass er den beißen könnte. Und dann gibt es so diesen stressigen Typen auf dem Friedhof und sowas. Und ich verbinde mit dem Papier halt hauptsächlich so Stress und Sorge. Und von daher, also ich kenne das und meine Kinder mögen das auch. Also ich weiß, dass ich das erste und das zweite Buch, glaube ich, vorgelesen habe damals und vor ein paar Jahren. Und als Kind fand ich das, glaube ich, auch echt voll okay. So, aber aus heutiger Sicht gefällt mir das nicht mehr so gut. Und die Serie habe ich bestimmt ausschnittsweise teilweise gesehen. An einen Hype kann ich mich aber nicht erinnern. Aber bei mir gab es ja auch nicht so
meine Eltern waren nicht so mit mich Fernsehen gucken lassen. In meiner Klasse haben auch alle Cold Sievers geguckt. Durfte ich nicht gucken.
Ja, du durftest aber James Bond gucken. Hör mal auf, dich zu beschweren.
Das war ja sehr zahm. Das lief ja irgendwie nachmittags.
Ja, von der Nachmittagsserie.
So. Ja, also ich weiß nur, dass ich war wenig am Fernseher und ich habe das bestimmt teilweise gesehen. Ich erinnere mich auch daran, wie im ZDF oder sowas, oder?
Nee, ARD.
ARD, okay. Also einer der Kanäle, die ich auch hatte. Aber ganz vage Erinnerung. Und wie gesagt, also wenn ich schon gucke bei der Titelmelodie, also da hat nichts geklingelt, von daher.
Ja. Aber vielleicht hast du auch eher die zweite Serie geguckt. Es gab ja 93 eine Fortsetzung, ganz andere Leute, auch eine komplett deutsche Serie. Das ist so typisch, also was ich an Ausschnitten gesehen habe, so ganz typisch wie so Kinderfilme und Kinderserien. Wenn Erwachsene in Kinderfilmen, in deutschen Kinderfilmen spielen, alles völlig übertrieben, völlig drüber. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Aber das ist halt mein Ding. Aber Philippe, hast du eine Erinnerung an die originale kleine Vampir-Serie? Wahrscheinlich nicht, ne?
Blank. Nichts. Rein gar nichts. Ich wüsste noch nicht mal, wie irgendwas davon aussieht. Also irgendwelche Covers von Büchern oder was auch immer. Nix. Gar nichts.
Die Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt, habe ich jetzt gelernt. Und es gibt auch echt ganz schön viele. Also wirklich viele.
Was soll ich damit? Ich spreche doch gar nicht so viele Sprachen.
Nee. Also ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf den Podcast die erste Folge nochmal angeguckt. Das war das, was ich vorhin geguckt habe. Weil ich auch gedacht habe, so viele Serien, die ich als Kind total geil fand, kann ich heute nicht mehr gucken. Und ich wollte gerne wissen, wie ist denn das beim kleinen Vampir? Und was den Look angeht, gebe ich Tobi in Teilen recht. Die Serie sieht ein bisschen aus wie Alf, so was die Wohnungen anbelangt. Da wirkt das ein bisschen wie Alf. Allerdings ist über dem Bild so ein Schmierschleier wie bei Emmanuel.
Ja, genau. Ja.
Das ist schon echt weird. Und die Effekte sind auch mies. Also die Green oder damals wahrscheinlich eher noch Blue Screens, wenn Rüdiger am Fliegen ist. Das sieht schon echt recht scheiße aus. Da gebe ich Tobi recht. Aber ich war echt angenehm überrascht. Ich konnte das ganz gut gucken. Ich habe natürlich auch eine mega Nostalgiebrille für die Serie auf und ich habe die Serie damals abgöttisch geliebt, aber ich konnte es gucken. Es war okay, die Dialoge waren okay, die beiden Jungs waren okay. Das waren so Kinderdialoge. Ich habe das mit meiner Freundin geguckt und wie dann die beiden sich gezofft haben und dann aber gesagt haben, und was machen wir jetzt? Ja, kommst du morgen wieder? Wollen wir Freunde sein? Ja, nee, aber wir Vampire dürfen nicht mit Menschen befreundet sein und so. Das waren so Kinderdialoge, aber so realistische, ohne dass es cringe klang oder so. Also ich fand's noch total okay. Aus meiner nostalgischen Sicht natürlich. Aber ich stehe ja auch, vor allen Dingen damals habe ich sehr auf Vampire gestanden. Ich wollte damals auch unbedingt immer Dracula lesen. Aber naja gut, ich habe damals nicht mal ein 3-Fragezeichen-Buch durchbekommen. Wie soll ich da Dracula lesen?
Ah, same here.
Ja, das war mein erster Track.
Ja, wer beißt denn jetzt zu?
Die Nacht ist vorbei. Wer bringt uns den Morgen? Vampire sind alle wieder in ihren Gruften.
Dann nehme ich doch mal die Fährte auf und drehe das Konzept ein bisschen um. Erzähle erst einen Haufen Kram.
Oh Gott.
Und dann schauen wir mal, ob ihr irgendwas damit anfangen könnt. Michel Legrand. Sagt das irgendwem etwas?
Ist er Rennfahrer?
Das wäre Michel Vaillant.
Aber es klingt so ähnlich.
Ja. Ja, ne? Der große Michel.
Wurde 32 in Paris geboren und eine seiner frühesten Erinnerungen ist, wie er beschreibt, wie seine Großmutter ihn zum ersten Mal ins Kino brachte. Und darüber hat er die große Liebe für Kino und Film entdeckt. Dann verging ein bisschen Zeit und mit 17 hat er sein Studium beendet. Mit 17 am Conservatoire de Paris. Und in dem Jahr arrangierte er schon die Streicher für ein Dizzy Gillespie-Album. Falls das irgendwem was sagt. Ein großer Jazzmusiker.
Hier in Hannover bestimmt ist ja Jazzhauptstadt.
Oh ja. Stimmt.
Ist so.
Für die Region erstmal diese Info gedroppt. Der war gerade mal vielleicht volljährig, wenn überhaupt, und hat schon Streicher arrangiert. Dann in den 50er Jahren hat er weiter arrangiert für so KünstlerInnen wie Barbara Streisand und Frank Sinatra. Und 59 hat er dann seine erste eigene Filmmusik für ein Dokumentarprojekt geschrieben. Und dann fing in Frankreich diese ganze Nouvelle Vague an, also eine Bewegung, bei der man sich dachte, diese ganzen üblichen Filmkonzepte, so einfach einen Roman abfilmen und dann hier hältst du die Kamera auf den, der spricht gerade und das Ganze im Studio und alles ausgeleuchtet und es sieht so statisch aus. Lame. Da haben sich die Franzosen gedacht, wie wär's, wenn wir mit diesen neuen modernen Handkameras, die gar nicht viel Licht brauchen, unterwegs sind und dann on location filmen. Und dann machen wir vielleicht so ein verrücktes Zeug wie Jump Cuts. Anscheinend wurde das in der Zeit in Frankreich erfunden oder zumindest vermehrt eingebracht. Oder asynchrone Dialogschnitte. Sowas alles hat er dann auch mal gemacht. Also nicht nur für Jazzmusiker ein bisschen Streicher arrangieren, sondern auch ein bisschen Autorenkino in Frankreich begleiten. Aber dann dachte er sich, wie wär's, wenn ich amerikanisches Kino von innen heraus kennenlerne? Und hat dann beim originalen Film Thomas Crown mit Steve McQueen oder Jentl wieder mit Barbara Streisand den Soundtrack geliefert. Und auch sonst ist er einigermaßen rumgekommen, hat Freundschaften mit Ennio Morricone gepflegt oder mit Django Reinhardt zusammengearbeitet, John Coltrane, Miles Davis, Jerry Lewis, mit denen allen hat er zu tun. Hat auch 3 Oscars gewonnen. Nach 12 Nominierungen war das auch mal an der Zeit. 5 Grammys, 17 Nominierungen. Und im November 84 überreichte ihm der damalige Kulturminister Jacques Lang die Medaille de la Légion d'honneur. Also ein bisschen was hat er gerissen, wurde dann auch in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.
Geiler Typ.
War dann auch noch Dirigent und Pianist mit Werken von klassischen Komponisten wie Erik Satie. Alter, was soll das? Dieser blöde Penner, dieser Mofo hat einfach mal rasiert und in den Gebieten der Klassik, vom Jazz und Filmmusik auf Weltniveau einfach mal alles mitgenommen und abgerissen. Und bis 2018 hat er noch für den französischen Film Wo ist Albert den Soundtrack geliefert und ist dann leider im Jahr darauf verstorben. Bis kurz vor Schluss mit weit über 80 hat er noch abgeliefert.
Ich bin ultra gespannt.
Und der Mensch ist verantwortlich für folgenden Soundtrack.
L'infini des prairies bleues du ciel découvert.
Ich bin an unsere Folge 69 erinnert.
Et la terre, cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe. Sa vraie place dans l'espace infini qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini.
Lala.
Also, ich muss ganz kurz mal, ich kenn's nicht, aber, ich glaube, Sebo kocht gerade innerlich. Ich lass meinen ganzen unbekannten Scheiß zu Hause und bring Magnum mit und dann kommt der mit irgendeinem Franzosenkack.
Und der kleine Vampir.
Also ich war irgendwo zwischen unserer Folge 69 und Laboum gedanklich. Ich muss ja gestehen, ich habe was übrig für so französischen Schmuse-Pop aus den gefühlten 70ern oder, was ist, oder 80ern. Oder
das von 80er, ist. Oder wie das klang?
Ich finde, das klang eher nach, ja, wahrscheinlich ist es Ende 70er, Anfang 80er.
Ja, irgendwie sowas. Und ich mochte das, aber ich habe keinen lassen Schimmer, was es sein kann.
Ja, Ende 70er, Anfang 80er ist super gut gepinpointet. Das ist absolut gut.
Wenn es eine Serie ist, kann die ja auch von den 70ern in die 80er gelaufen sein.
Sowas zum Beispiel.
Zum Beispiel 79, 80.
Und vielleicht sogar noch 81.
Geil, also sagen wir, danke für die Erklärung, wie das also funktioniert.
Späte 70er, frühe 80er.
Roundabout.
Roundabout.
Also so, keine Ahnung, aber vielleicht auch 78? Schon? Ja, ist ja auch späte 70er.
Ja, aber es grenzt schon fast an die Mitte der 70er.
Aber also, nur fast.
Ich hoffe, es ist eine Soft-Porno-Serie, sonst bin ich enttäuscht.
Also ich fand's.
Oder eine Prinzessin. Also eins von beiden. Ich habe immer so Angelique im Kopf, aber das war ja eher dann in den 90ern,
genau. Penelope und Sophie.
Bewusst kenne ich keine französischen Serien.
Hast du Laboum nicht gesehen? Na gut, das war ein Film.
Das ist ein Film. Ja, sind hier TV-Themes. Gut, der lief auch irgendwann mal im Fernsehen, aber du weißt, was ich meine.
Ja, französische Produktion, aber auch japanische Produktion, aber auch niederländische Produktion, aber auch argentinisch,
oh Gott.
Aber auch spanisch.
Telenovela, sowas?
Eine Seifenoper, aber anders.
Hätte jetzt auf Nils Holgersson getippt. So die französische Titelvariante.
Ich habe an sowas gedacht. Nils ich habe neulich die französische Version von Captain Future, Kapitän Flammen gehört. Furchtbar, absolut schrecklich.
Und jetzt sind wir langsam im richtigen Bereich. Nicht Soap, sondern was für eine Opera?
Zeichentrick.
Space. Space Opera. Ah. So, und was fällt uns da ein?
Barbarella.
Das ist auch ein Film.
Ja, aber das fällt mir bei Space Opera ein.
Es war einmal.
Das Leben. Es war einmal der Weltraum.
Die zweite Serie aus dieser ganzen Serie an Serien, die Es war einmal im Namen trugen.
Ach, das ist ja cool.
Ja. Ich musste mir die Handlung mal anschauen, weil ich nur so fieberhafte Erinnerungsfetzen aus der Zeit hatte und ich fand es immer mega geil, weil das mein Zugang zu Space Operas war und das feiere ich hart. Im Jahr 3000 haben die Menschen den Weltraum besiedelt. Der Planet Omega ist Sitz des interstellaren Staatenbundes der friedlichen Koexistenz der raumfahrenden Völker und ist dort eben der Mittelpunkt, wo sie in der Galaxis umherfliegen können. Pierrot, so ein ziemlich heldenhafter Dude, Psy, ein Latino-Mädel und Metro, so ein Roboter, der in meiner Erinnerung immer so ein bisschen aussieht wie Opa Opa.
Space Opa Opa.
Oprah Oprah. Winfrey.
Sind alles junge Agenten der galaktischen Polizei und kämpfen gegen eine Verschwörung. General Dicknase, Herrscher von Cassiopeia, plant mit Hilfe eines mächtigen Computers die Galaxie zu erobern. Ich werde alles spoilern, sorry. Dieser Computer, einst zum Schutz der Menschheit erschaffen, will nun Frieden erzwingen, indem er die Galaxie unterwirft. Doch kurz vor der finalen Schlacht greift eine unbekannte Macht ein und beendet die Bedrohung. Die Völker der Galaxis sind frei, ihre Zukunft selbst zu gestalten. Darum geht's in dem Ganzen.
Taucht wieder der Rothaarige auf mit der fiesen Nase.
Das ist General Dicknase.
Ach, das ist General Dicknase, ja. Natürlich. Das ist ja wie bei South Park, ne? Die Rothaarigen, ne? Das sind immer die Bösen.
Oder bei Pumuckl.
Im Auftrag des Teufels.
Pumuckl ist doch aber ein guter Typ.
Ja, stimmt.
Ist alles circa dasselbe.
Hört ihr jetzt mal auf, Rothaarige zu dissen?
Ey, Moment, ich habe ja nur
das. Vielleicht haben wir rothaarige Zuhörer, die das nicht so toll finden.
Das sind doch alles Bösewichter.
Kein Bodyshaming hier. Kein Hairshaming.
Ich habe ja nur aufgegriffen, was die Serie da macht. Weil immer in allen verschiedenen Varianten, die es gibt, gibt es halt immer den Typ mit der fiesen Nase und den roten Haaren.
Ja, das stimmt. Ja.
Wie bei TKKG. Ja.
Die Profis in Spe.
Wie findet ihr die Musik?
Geil.
Ja, mega geil. Ich fand die auch super. Ja. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich mag französische Schnulzen.
Ich bin da ehrlich gesagt raus. Ich bin so gar nicht auf französische Schnulzen. Kein Chanson für mich, bitte.
Ich finde das geil. Es ist so mega schwelgerisch. Richtig so da, da, da. So, ich finde, das hat voll was. Mir das gut gefallen.
So richtige Tanzorchestermusik. So.
Aber Engtanz.
Nicht nur. Auch. Ja, auch. Gerade weil es von einem Franzosen ist.
Ja, ja.
Bei James Last wäre es noch mal ein bisschen cooler und swingiger, aber ist schon tight. Also der Bass ist auch voll in der Pocket, der ist richtig, richtig am Grooven und so das, was unbedingt dazu gehört, hier Schellenkranz auf 16. Das lässt noch mal die Hüften schwingen und dann diese typische Disco-Hi-Hat, die immer auf und ist. Absolut groß. Genau.
Boots, Cats.
Genau das. Das, was man Ende 70er, Anfang 80er brauchte, Disco, und zwar in dem Stil, mega geil. Ja, so viel von mir.
Ich würde ja gerne noch wissen, habt ihr das denn geguckt? Also, weil ich weiß, es war einmal das Leben, auf jeden Fall.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Und ich muss aber sagen, ich dachte, man lernt immer in den ganzen Sachen was. Man lernt es zwar einmal der Mensch, wo du ja quasi lernst, wie funktionieren die Organe und wie
das
kommt Sauerstoff.
Das war einmal das Leben.
Ist nicht, es war einmal das Leben, das, wo sie durch die Zeit reisen, man lernt so Ägypten und Rom und sowas kennen?
Das ist, es war einmal der Mensch.
Ja, ach so, vertausche ich das gerade, oder wie? Also die beiden habe ich voll in Erinnerung und die habe ich auch, glaube ich, mit meinen Töchtern auch nochmal wieder geguckt, weil ich finde das immer noch super witzig auch gemacht. Ich mochte es auch als Kind gerne. Aber an die Weltraumvariante erinnere ich mich nicht. Und die hätte ich als Kind ja mega gefeiert, weil für mich war, finde ich immer noch, Science Fiction überhaupt das höchste der Gefühle. Und das hätte mich wahrscheinlich voll abgeholt. Aber da habe ich keine Erinnerungen dran. Habt ihr das gesehen?
Ich habe ganz, ganz vage Erinnerungen daran. Aber ich habe auch eher, es war einmal das Leben und auch ein bisschen, es war einmal der Mensch gesehen. Ich kann mich erinnern, in Bio, da haben wir mal irgendeine Folge, haben wir mal geguckt von dieser Serie, als es um, keine Ahnung, Blutkreislauf ging oder was weiß ich. Und ich weiß auch noch, in einer Folge ging es tatsächlich um, ne?
Ja, was im Intro auch
Klatschen?
Ja, genau.
Tobi, wie sieht's bei dir aus? Erinnerung?
Ich habe von all dem, worüber ihr gerade gesprochen habt, noch nie etwas gehört. Weder krass. Von
ernsthaft?
Nichts davon habe ich jemals gehört.
Hackman. Okay, das ist krass.
Ja, das finde ich, ich dachte auch, das ist sowas, das kennt jeder.
Es war in Amerika, kenne ich.
Das ist ganz ähnlich.
Aber von all dem habe ich wirklich in meinem ganzen Leben
gehört. Aber es gab 4 Serien. Es war einmal Der Mensch, wo man eben durch die Geschichte reiste. Das war 78 kam das raus. Also da sind wir auch mit den späten 70ern ganz gut dabei. Es war einmal Der Weltraum. Dann es war einmal Das Leben danach. Und danach es war einmal Amerika.
Ach,
ja, als 4. Serie.
Gag jetzt kaputt. Naja, okay.
War eh nicht so gut.
Ich finde das schon irgendwie witzig.
Aber jetzt, wo du sagst, stimmt, hier mit dem Blutkreislauf, weiß ich noch ganz genau, wie die roten Blutkörperchen Sauerstoff aufgenommen haben. Und es gab auch eine Folge zu Tetanus. Total cool. War auch irgendwie sehr bildend. Jetzt aber genug von mir.
Ja, ich wollte noch ganz kurz sagen, finde ich ja cool. Ich war nämlich auch so kurz davor, auch eine französische Zeichentrickserie zu nehmen und davon das Titellied, weil das hängt mir immer noch im Kopf, aber vielleicht ein andern Mal.
Tobi. Wir können es kaum erwarten, guck mal. So gehen Sebo und ich nach vorne.
Ich sag's dir. Wo beamst du uns jetzt hin? In welche?
Tobi hat irgendwas ganz, ganz Billiges dabei. Wenn er schon Magnum wollte, dann hat er jetzt irgendwie. Vielleicht hat er wirklich A-Team oder so.
Airwolf.
Wer weiß. Ich läute mal die letzte Runde ein, den letzten Track für diese Runde vielmehr. Und der klingt so.
Habe ich auch direkt wieder Weltraum vor Augen.
Kann sein, das klang für mich wie so Roboterpferde auf den Space Cowboys rein.
Nee, anders. Der Weltraum ist hier eher um 2 Ecken gedacht.
Aber es hatte ja. hatte Weltraum-Gitarren.
Nein.
Doch, das hat mich voll an Galaxy Rangers erinnert.
Nichts mit
Galaxy Weltraum. Rangers hat genau diese Gitarren.
Überhaupt nichts mit Weltraum zu
klingt
tun.
Klingt aber so.
Das klingt wirklich so.
Ja,
voll. Der dritte Ton, der so ein bisschen schief ist, der klingt mega nach Weltraum.
Ja, dieses super weirde Schiefe auch.
Aber überhaupt nichts mit Weltraum zu tun.
Aber wir dürfen doch unsere Fantasie freien Lauf lassen.
Natürlich dürft ihr das, aber ich sag doch nur, es hat nichts mit Weltraum zu tun. Also diese Serie hat nichts mit Weltraum zu tun.
Das sollte sie aber.
Ab sofort hat sie's.
Auf jeden, wir sollten das beantragen.
Die hat was mit einem leichten Mädchen zu tun, also einer Hooker. Mhm.
Ja, denn TJ Hooker wahrscheinlich.
So sieht das nämlich aus.
Lass dich sein. Aber keine Ahnung, nie gesehen.
Philippe? TJ Hooker, haben wir von gehört?
Ja, bestimmt. Lief das auch mal auf Sat.1?
Mit dem großen William Shatner.
Genau, TJ Hooker. Also Markus hat's erraten, ich glaube.
Ich hab's gewusst.
Ja, genau, der hat's gewusst. Ich hab's ihm angesehen, die anderen beiden. Ja, da habe ich eher in rätselnde Gesichter geschaut. Genau, TJ Hooker, das ist eine klassische Polizeidrama-Serie. Die lief von 1982 bis 86, insgesamt in 90 Episoden in 5 Staffeln. Und Markus hat es gerade schon ganz richtig gesagt, William Shatner hat die Hauptrolle gespielt, neben der großen Heather Locklear. Mhm. Und darin geht es um den Polizeiveteran Thomas Jefferson, TJ Hooker.
Jetzt weiß ich das erste Mal, wofür TJ überhaupt steht.
Siehst du, wieder was gelernt. Mhm.
Thomas Jefferson, wie der Präsident.
Ganz genau.
Krass.
Um den geht's und seinen Kollegen Vince Romano und ja, deren Einsätze als Streifenpolizisten in Los Angeles. Und ab der zweiten Staffel war dann eben auch noch Heather Locklear als Officer Stacy Sheridan mit dabei. Und natürlich ist TJs Partner zuvor tragisch ums Leben gekommen, weshalb er sich dann dazu entschieden hat, nicht weiter im Rang aufzusteigen bei der Polizei, sondern er wollte Straßenpolizist bleiben, um so weiterhin, ja, dem einfachen Mann, dem einfachen Volk zu dienen und da in die Fußstapfen seines Kollegen zu treten. Und die Serie war ziemlich populär, wurde oft auch so ein bisschen wegen ihrer sehr klischeehaften Darstellung von Polizeiarbeit kritisiert. Auch, dass da keine Gelegenheit ausgelassen wurde, nackte Haut zu zeigen, das wurde immer mal wieder negativ aufgefasst. Und ansonsten funktionierte das Ganze immer nach einer ähnlichen Formel. Da wurde dann die ehrliche Polizeiarbeit auf der Straße gezeigt und eigentlich auch immer noch so eine kleine moralische Botschaft übermittelt, vor allen Dingen durch TJs moralischen Kompass, so ein bisschen wie bei der alten Batman-Serie, wo es dann am Ende immer noch so ein bisschen den Schlaumeier-Zeigefinger gab.
Oder wie bei He-Man, was man heute gelernt
genau,
hat.
Genau, richtig.
Heißt, ja, ja. Die Kinder nehmen keinen Crack, das ist nicht gut.
Also eine klassische Mischung aus Action und Drama. Also viele Stunts und ein bisschen nackte Haut, was man in den 80ern eben so sehen wollte. Und heute eigentlich auch noch.
Was? Nein, weg. Das stimmt übrigens gar nicht. Fällt mir gerade spontan ein, dann habe ich eine lange Discord-Diskussion drüber geführt. Teenager heute wünschen sich viel weniger Sex in Film und Serien und möchten mehr Gespräche und Freundschaften sehen. Mhm. Und ich habe dann, da habe ich mich ewig zerstritten mit dem Hashtag Discord, weil ich meinte, naja gut, wahrscheinlich, weil es halt Pornos gibt. Wer braucht denn dann schon Sexualität in Filmen, wenn er die
oder in der Werbung.
Ja, die krasse Variante immer bekommen
kann. Aber darum sprechen wir ja auch über alte Serien.
Ja, und genau, und ich hatte gesagt, früher hätte ich auch gesagt, bitte, bitte viel mehr Sex in Film und Serien, dann komme ich da irgendwie dran. Und heute, als Teenie würde ich mir auch denken, was soll ich denn damit mit dem sanften Gedudel da, aber da waren sehr viele Leute sehr anderer Meinung als ich. Sorry.
Und übrigens die Buchstaben, du hast ja gerade schon erwähnt, dass du was gelernt hast, die stehen übrigens als Reminiszenz an seine Paraderolle in Raumschiff Enterprise, James T. Kirk, also JT,
TJ.
Da wollte man nochmal so einen kleinen Link hinterlassen.
James Tiberius, das hätte ich gewusst.
Das Stück stammt aus der Feder von Dominic Frontier. Das ist ein amerikanischer Komponist, der 1931 geboren wurde, 2017 leider schon verstorben. Und der ist in den 50er Jahren nach L.A. gezogen und hat da dann ja, Musicals gemacht und für 20th Century Fox gearbeitet und an einigen Filmproduktionen mitgewirkt. Aber sein bekanntestes Werk war wohl das Stück zu Outer Limits, der Sci-Fi-Serie aus den 60ern. Ich kenne es gar nicht, muss ich gestehen. Kennt ihr das?
Ja, klar kenne ich Outer Limits.
Also nee, das Stück meine ich.
Achso, das Stück nicht.
Nee. Aber nicht die Outer Limits aus den 60ern, oder?
Ich glaube davon auch was, aber eher die neue Flagge aus den 90ern.
Mhm. Ja. Da, wo Philipp letztes Mal das Stück dabei hatte.
Ach, stimmt, ich erinnere mich vage. Da hatte ich auch direkt so, hast du das Intro so bildlich beschrieben? Ich sehe gerade so römische Säulen oder so, wo man so durchfliegt.
Ja, das hat er immer.
So ein bisschen wild irgendwie. Und zumindest hat der Mann für TJ Hooker die ursprüngliche Musik der ersten beiden Staffeln komponiert. Ab der dritten Staffel allerdings hat dann jemand anderes übernommen und die Melodie neu arrangiert. Und das war jemand viel Bekannteres und das war Mark Snow.
Ach, Akte X.
Genau. Mhm. Und die Version haben wir eben auch gehört. Also das ist die Version der dritten Staffel. Die klingt ein bisschen anders als die der ersten beiden. Ein bisschen anders instrumentalisiert, ein bisschen moderner. Die E-Gitarre, die wir da gehört haben, die ist in
der Space-Gitarre
nicht dabei. Genau, die Space-Gitarre. Ja, und den kennt man wahrscheinlich eher. Mark Snow, geboren 1946 in New York, hat dort studiert und ganz bekannt geworden, zum Beispiel durch den Akte X Soundtrack, aber auch für Filmmusik, für Stipp Langsam, Lethal Weapon, Highlander, Robin Hood oder. Also da war er an sehr, sehr großen Filmen beteiligt. Aber auch an ganz, ganz vielen Serien, zum Beispiel Denver Clan, Starsky & Hutch, Hart aber herzlich, Love Boat, Die Fälle des Harry Fox und wie gesagt, natürlich Akte X.
Ach, Die Fälle des Harry Fox, das habe ich sehr gerne geguckt.
Ja, das fand ich auch cool.
Mir auch wieder nichts. Ihr habt, glaube ich, echt so eine eigene, so eine Bubble, wo so ihr so bestimmte Serien gesehen.
Wir durften halt Fernsehen gucken.
Das kann natürlich sein, ja. Ich habe dann auch eher meine Energie in Zeichentrickfilme gesteckt. Das stimmt.
Ich habe die Serie selber eigentlich nie so richtig geguckt. Ich erinnere mich aber daran, dass Markus die mir mal empfohlen hat. Der fand die nämlich ganz toll als Kind.
Echt?
Und dass du die Uniform mochtest.
Das, ja.
Weiß ich noch. Weil die so, ja, die waren so schön clean. Der hatte auch keine Mütze auf, keine Polizeimütze. Mhm. Das waren einfach so schwarze oder scheinbar schwarze, eigentlich dunkelblau wahrscheinlich. Uniformen, das sah schon sehr, sehr schneidig aus. Und ja, ich fand das Stück einfach ganz geil. Sehr funky und cool irgendwie. Die E-Gitarre hat mir jetzt in der Version noch ein bisschen besser gefallen. Die fehlte mir in der ursprünglichen Variante. Und auch diese Elektro-Drums, so, das fand ich sehr, sehr geil.
Tobi, du hast gerade gesagt, ich habe dir das damals empfohlen. Daran kann ich mich tatsächlich gar nicht erinnern. Ich kann mich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, auch nicht daran erinnern, dass ich die Uniform damals so geil fand. Aber verstehen kann ich schon, weil diese Uniform der Polizei in Los Angeles, diese schwarzen, für mich sind die ganz klar schwarz, wie auch hier der T-1000 in Terminator 2. Das sind schon super coole Uniformen.
Lange Ärmel, schwarz.
Eigentlich ist es nur schwarz, ja genau, aber ist schon cool. Ich habe die Serie aber tatsächlich ganz gerne geguckt. Lief die auf Sat 1?
Ich glaube ja. Ne? Sebo hat es gerade schon eben gesagt, glaube ich. Ne? Sat 1 hast du vermutet. Ich glaube,
das war Philippe, hat glaube ich Sat 1 getippt, oder?
Ja, einer von euch beiden. Ich glaube, es war Sat 1, ja.
Sebo hat vorhin bei Magnum auf Sat 1 getippt. Nee, auf RTL hast du getippt vorhin.
Habe ich erzählt, dass es auf RTL lief.
Also ich kann mit Sicherheit sagen, auf einem der beiden, weil mehr Sender hatte ich nicht.
Ja, hatte ich ja damals erstmal auch nicht. Aber ja, fand ich auf jeden Fall ganz cool. War jetzt nicht eine favorisierte Serie von mir, aber ich weiß, dass ich den Track auch damals schon cool fand, den Titeltrack. Das ist schon ein geiles Stück Musik und hätte auch von Mike Post sein können.
Ja, definitiv. Und es war halt, ja, die lief so ein bisschen bei mir auch unterm Radar. Das war halt eine von ganz, ganz vielen Serien, die so nach der Formel funktionierten und zu ähnlichen Zeiten auf ähnlichen Sendern liefen. Und bei mir hat William Shatner das jetzt nicht allzu besonders gemacht. Ich war aber auch kein großer Star Trek-Fan. Das war halt der Schauspieler, ja. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich zu dem Zeitpunkt überhaupt schon mal einen Star Trek-Film gesehen hatte, ehrlich gesagt. Und Philippe?
Auch da, Blank. Ich habe mir gerade ein paar Bilder im Internet angeguckt und stelle fest, die Uniformen sehen ja genauso aus wie die Rookie-Uniform in der Serie The Rookie.
Das gucken meine Schüler übrigens alle.
Meine Kinder auch.
Ja, ich weiß gar nicht warum, aber scheint.
Die sollten lieber TJ Hooker gucken.
Ja, wobei ich habe, glaube ich, TJ Hooker, ich weiß nicht, ich habe das bestimmt mal gesehen, aber ich habe da gar keine Erinnerung dran. Ich musste nur daran denken, oft hat man gerne so den Namen der Leute als Serientitel genommen. Ich musste da jetzt gerade auch an Trapper John M.D. denken. Mhm. Oder halt. Oder
General Hospital.
Ja, genau. Oder hier
General
oder,
Hospital.
Ja, oder notieren. Diese Armeeserie.
Ja. Magnum zum Beispiel ist ja auch wieder Name von dem Schauspieler.
Hunter.
Heißt der Hunter, der Hunter?
Mhm. Ich dachte, das wäre so. Mr. Miami.
Okay, okay, ich sag heute nichts mehr.
Mr. Star, Mr. Trek.
Stingray.
Oh, stimmt, Starsky und Hutch oder sowas passt ja auch gar nicht. Okay.
Simon und Simon.
Ja. Auch keine große Erinnerung. Ich habe den Shatner am ehesten noch, ich glaube, hieß das Tech Wars oder sowas. Mm. Da habe ich in Erinnerung.
Da ich glaube, das war Singular. Tech War hieß das, glaube ich.
Ja, kann auch gut sein, Tech War. Aber das habe ich auch eher noch im Kopf, weil ich das Spiel so cool fand. Da gab es auch so einen 3D-Shooter von, der damals ganz patente Technik eigentlich hatte und dieses Setting war so cool. Da habe ich Shatner in Erinnerung. Aber ja.
Ja.
Dann gucke ich mal, ob ich hier eure Erinnerungen kitzeln kann. Ich hoffe ja, weil ich möchte total gerne Input dazu haben. Und ich bin darauf gestoßen beim Gucken, was nehme ich denn, was ist ein bisschen bekannter, weil ich ja wieder mein Fitzelkram hatte. Und bin gespannt, ob ihr auch gleich so wie ich so, ach ja, richtig, macht oder ob ich hier auch wieder ein Blank ziehe. Also,
Ring frei, Runde 2.
Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Autsch!
Ja, hallo, aber sowas von. Natürlich.
Kann es sein, dass eine Kugel durch eine Fensterscheibe fliegt?
Ja, beziehungsweise durch die Kameralinse, ne?
Naja, kann es sein, dass ich gleich angeschrien werde?
Ja.
Das ist auf jeden Fall der Hammer, das Ding.
Ich habe einen Vorschlag.
Hammer?
Hammer, das Ding. Erzähl mal, Sebo.
Ich muss mal ganz kurz noch mal einwerfen. Peter Gabriel, ne? Mega Video. Müsst ihr euch mal angucken. Sledgehammer. Supergeil.
Kam auch witzigerweise zum gleichen Zeitpunkt raus, als die Serie gestartet ist und wurde dann, glaube ich, für die Werbung auch eingesetzt.
Ach, hä? Welche Serie?
Sledgehammer.
Ach, das war das gerade.
Du bist heute wirklich der große Crowd. Pleaser, ne?
Ich habe ja meinen Auftrag wahrgenommen und
ja, super.
Ja, genau. Sledgehammer, schön, dass ihr alle euch direkt daran erinnert. Ich hatte das vergessen. Also ich wusste nicht mehr, dass es das gab und habe das tatsächlich beim Recherchieren entdeckt und dachte mir, ah fuck, ja, Sledgehammer, richtig geil. Also ich weiß, ich habe das als Kind extrem gefeiert. Ich fand das unfassbar witzig und habe das über alles geliebt. und habe mich jetzt beim wieder reingucken schon gefreut, weil es ein Vorschaubild gibt. Die Serie ist auch, glaube ich, habe da so einen Amazon-Kanal gebucht, Love Movies oder so ein Shit, und für eine Woche umsonst, und da ist auch beide Staffeln Sledgehammer drauf zu gucken dann. Und im Vorschaubild sieht man ihn als sehr, sehr schlechte Robocop-Variante. Mhm. Das fand ich direkt schon extrem gut. Genau, in Sledgehammer geht es um den Polizisten Sledgehammer, der dafür berühmt ist, dass er sehr rabiat vorgeht und in seine Magnum verliebt ist, seine Pistole, die Susi. Übrigens hat die im Original gar keinen eigenen Namen, stimmt, aber im Deutschen ist es Susi. Und ihn zeichnet aus, dass er sehr viel mit seiner Knarre spricht und eigentlich fast alle Probleme mit Gewalt löst.
Er hat hinten auf seinem Auto sogar einen Aufkleber, auf dem steht I Heart Violence.
Ja, genau. Ne? Also das ist ein Schmusetyp.
Hattest du Heißhunger auf Eis am Stiel bei der Recherche, dass du erst Magnum PI raussuchst und jetzt Sledgehammer, der in seinem Magnum verknallt ist? Hm. Der taucht schon wieder auf der Magnum hier.
Ja, ich komme gleich nochmal dazu, warum ich das genommen habe. Denn hier sneake ich dann doch noch meine eine unbekannte Variante rein, weil ich wollte eigentlich das hier nehmen. Und ich habe beim Sledgehammer gemerkt, Mensch, das ist, wenn nicht klanglich ähnlich, aber thematisch doch super nah dran. Das war das Intro einer französischen Zeichentrickserie, Bob Morane, richtig geil, kennt aber, glaube ich, echt niemand, hätte aber gerade noch in unseren Retro-Ding reingepasst, ich glaube 97, na doch, gut ins Retro-Ding reingepasst. Ja, ich dachte, die wäre viel neuer, weil ich die 2004 gesehen habe.
Nie gehört.
Lief abends auf dem Kinderkanal, immer 3, 4 Folgen, ich habe es mit meinem Vater mal zusammen geguckt, weil irgendwann habe ich rausgefunden, der guckt auch Bob Morane, wie geil ist das denn? So eine Agentenserie, richtig cool. Ja, und die hatte ich eigentlich im Kopf und dann habe ich gesehen, oh, Sledgehammer klingt ja super ähnlich, dieses Düm, 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 haben ja beide drin. Mhm. Fand ich damals ultra witzig, ich hatte null Erinnerungen daran, ich hatte nur im Kopf witzig und Knarre. Das waren so eigentlich die einzigen beiden Sachen, die ich noch im Kopf hatte, was das anging, und habe mir jetzt zur Einstimmung nochmal 2 Folgen davon angeguckt. Ob das gut gealtert ist, sei dahingestellt. Es ist immer noch einigermaßen witzig.
Ich finde es auch immer noch witzig.
Also es ist schon so ein bisschen schlonzig und schon so ein bisschen abgegriffen, aber es hat diese schönen Klischees, wie zum Beispiel den wütenden schwarzen Polizeichef, der ihn immer zusammenfaltet und immer die Schuld für alles in die Schuhe schiebt, und meistens hat er ja auch Schuld.
Ich wollte gerade sagen, er hat ja auch
es
immer Schuld.
Ist ja nicht so, dass er, ich erinnere mich, in der ersten Folge ist ein Scharfschütze irgendwo auf dem Dach zu sehen, der die Leute in Atem hält. Und Sledgehammer sagt, Moment, ich löse euch das Problem und holt seinen Raketenwerfer oder seine Bazooka aus seinem Kofferraum und ja, ebnet das ganze Haus. Das ist natürlich der Scharfschütze auch weg, aber wahrscheinlich auch so ein paar Einwohner. Naja.
In Donut erinnern, wo der Fingerabdruck von dem Gangster drauf war, den sie schon seit Ewigkeiten suchen, und Hammer kommt beim Chef ins Büro, oh, ein Donut, und isst einfach mit einem Haps diesen Donut auf am Anfang der Folge. Chef dreht völlig durch und am Ende der Folge telefoniert der Chef wieder mit dem Polizeichef und sagt, ja, wir haben noch einen Donut gefunden, wieder der Fingerabdruck drauf, und Hammer kommt rein, und ja, ihr könnt euch denken, was passiert. Es ist, ich find's immer noch, ich find's auch immer noch.
Ja, genau, da hatte ich reingeguckt und man merkt da auch wieder, Hammer wurde hart geschnitten fürs deutsche Fernsehen. In der ersten Folge foltert er einen Mafiosi, glaube ich, mit merkwürdigen Zirkusmethoden. Ich glaube, er hängt ihn an so ein Rad und schießt Ballons um ihn rum weg. Und die ganze Szene hat gefehlt. Man merkt, die switchten dann, weil die gar nicht deutsch synchronisiert ist, in die englische Synchro. Und da sieht man immer, okay, diese Szenen liefen damals bei uns nicht im Fernsehen. Ja, ich sag ganz kurz was zum Komponisten, aber ich auch nur ganz kurz, weil ich glaube, viel muss ich da gar nicht mehr so sagen. Habt ihr eine Idee, wer das sein könnte?
Mike Post.
Nein.
Mist.
Es ist Danny Elfman.
Ach was.
Ja,
das
ist von Danny Elfman. Da war ich auch voll überrascht. Also ich dachte mir so, ja, guckst du mal, wer das gemacht hat. Ach, das ist ja cool. Da bringe ich wahrscheinlich ein Lächeln auf eure Gesichter. Ja.
Warte mal, Danny Elfman, der macht doch immer lalalalalalala. Das ist doch Danny Elfman. Wo ist denn das? Das
ist eins seiner frühen Werke.
Ja. Yeah.
Da hat er sich vielleicht noch gefunden.
Abgefahren. Nee, das hätte ich.
Also Tim Burtons Haus- und Hofkomponist. Danny Elfman hat die Hand angelegt. Man kennt ihn wahrscheinlich trotzdem oder überhaupt oder wenn dann auch noch durch sein Simpsons-Intro, was ja auch jeder irgendwie kennt.
Ja.
Ja, und offenbar auch durch das Sledgehammer-Intro. Das hatte mich auch sehr überrascht.
Abgefahren. Das ist geil.
Ja. Gut, ich erzähle aber jetzt nichts kurz zum Danny. Ich glaube, da haben wir auch gerade in der Beetlejuice-Folge schon was drüber erzählt. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe.
Wann war die nochmal, die Beetlejuice-Folge?
Vor 2 Wochen.
Vor 2 Wochen.
Wenn ihr das am Veröffentlichungstag hört, natürlich vor 2 Wochen.
Also die Folge davor. Genau. Kann man sich gut anhören.
Ja. Also nicht qualitativ.
Inhaltlich.
Ja, dann frage ich noch mal kurz in die Runde. Eure Erinnerung an Sledgehammer. Markus kennt es noch Szene für Szene, habe ich gerade gemerkt.
Meine Erinnerung an Sledgehammer an damals ist Wimbledon. Immer wenn in Wimbledon Regen war, dann lief auf RTL Sledgehammer. Und ich habe mich immer gefreut, wenn es in Wimbledon geregnet hat, weil dann habe ich eine Folge Sledgehammer für lau gekriegt. Also zwischendurch, einfach so. Aber das Doofe war, wenn es aufgehört hat zu regnen, haben die die Folge halt auch abgebrochen und Wimbledon weitergezeigt.
Ah.
Das war dann scheiße. Aber ja, so kann ich mich sehr gut an Sledgehammer erinnern. Ich habe auch beide DVD-Staffeln zu Hause. Die Erstauflagen, in der ersten ist tatsächlich dieser Aufkleber drin, I Love Violence.
Ich dachte eine Knarre.
Der Aufkleber ist in der 2. Staffelbox drin, die Knarre. Und die kann man, glaube ich, auch relativ easy auf YouTube gucken, ne? Die gibt's auf YouTube.
Kann sein, wie gesagt, ich habe so ein Amazon-Channel
Testen abonniert. Hast du gerade gesagt. Ich glaube aber, dass du die auch auf YouTube zumindest teilweise gucken kannst. Also nicht alle Folgen vielleicht, aber ganze Folgen kannst du da gucken. Habe ich vor einiger Zeit auch mal mit meiner Freundin gemacht. Und die kannte das, glaube ich, nicht. Fand es aber auch durchaus ganz lustig. Es ist schon derber Humor. Aber so einige Szenen, den Robocop hast du erwähnt, der hat sich mir total ins Gedächtnis gebrannt, das mit dem Donut, und meine absolute Lieblingsszene ist, wie er nach Hause kommt und ja, hier mit seiner Waffe redet, ja, wir haben uns jetzt gerade ein Video ausgeliehen, und dann schiebt er das rein und dann siehst du auf dem Fernseher einen Umriss von einem Menschen und dann sagt der die ganze Zeit nur, er schießt mich, er schießt mich, er schießt mich, und Hammer ist dann halt mit seiner Waffe und dann ballert er halt in seinen Fernseher rein und dann sagt er zu seiner Waffe, also zu Susi, wir müssen echt mal gucken, dass wir uns nicht mehr so teure Videos aus der Videothek ausleihen. So, das ist so meine Erinnerung an Sledgehammer. Ich habe den geliebt. Basiert übrigens ganz lose auf Dirty Harry.
Und Mike Hammer, ja.
Ach, Mike Hammer auch?
Ja. Dirty Harry und Mike Hammer gelten als Inspirationsquelle. Und du hast Robocop schon erwähnt, auch Kampfstern Galactica oder Crocodile Dundee gehören wohl zu den parodistischen Elementen in der.
Das haben sie, glaube ich, in der 2. Staffel ganz viel gemacht, dass sie da Filme parodiert haben. In der 1. ist das noch nicht.
Ja, total schön. Ach, jetzt ja ganz kurz noch was dazu, weil ich das so einen schönen Fun-Fact fand. Weil eigentlich haben die gedacht, wir haben nur 1 Staffel und dann ist das eh vorbei hier. Und deswegen entschärft in Anführungszeichen, Sledgehammer am Ende der 1. Staffel eine Atombombe. Ja. Und levelt die ganze Stadt, also das klappt nicht. Und das Schöne ist aber, dann spielt die 2. Staffel 5 Jahre vorher, aber er kennt da seine Partnerin schon, die er am Anfang der 1. Staffel eigentlich erst kennenlernt. Also da haben sie sich nicht so genau genommen mit, aber ja. Tobi, Philippe, wie sieht's bei euch aus? Tobi, Sledgehammer, was macht das mit dir?
Kenne ich natürlich, habe ich auch geguckt, aber längst nicht so viel, wie ich es wahrscheinlich hätte gucken sollen. Die ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Ich weiß nicht warum, das war ja genau die Zeit, in der ich sehr viel Fernsehen geguckt habe, und ich glaube, die lief dankenswerterweise auch auf RTL.
Mhm.
Aber irgendwie, keine Ahnung, hat die mich nicht so richtig gekriegt damals, obwohl das eigentlich alles gehabt hat, was ich hätte mögen müssen. Übertriebenen, überzogenen Humor und Action und platte Gags und coole Darsteller. Auch so dieses Ding mit der Knarre, so, das hätte eigentlich genau meinen Humor treffen müssen. Aber irgendwie ist es an mir vorbeigezogen.
Ja, das ganze Intro dreht sich ja auch nur um die Pistole. Also ja. Die liegt ja auf so einem Samtkissen da und die Kamera schwenkt so um sie rum, schwelgerisch in den Lauf hinein und so.
Weißer das, Griff, ne?
Ja, weißer Griff. Weiß,
Elfenbeingriff.
Ja.
Wo der Vorschlaghammer ja tatsächlich mit so einem Heiligenschein reingraviert ist. Das sieht super geil aus, das Ding.
Mhm.
Philippe, der Sledge, der Hammer.
Blank?
Fast blank.
Oh.
Ach, super, es muss populär genug sein.
Ich kann mich einigermaßen dran erinnern, dass ich das auch ein paar Mal versucht habe zu gucken, aber da war ich wohl noch zu klein, um diesen Humor auf mich wirken zu lassen. Der war dann für mich ein bisschen zu bizarr. Das war dann einfach nicht Biene Meyers Abenteuer. Und dann habe ich es halt nicht gerafft. Aber mich hat die eine Szene fasziniert, in der ein Mord begangen wurde mit einem ferngesteuerten Panzer. Also mit einem ferngesteuerten Spielzeugpanzer.
Mm.
Ah, Spielzeug, cool. Das hat mich dann abgeholt. Ja.
Ja, genau. Das war Sledgehammer. Schön, dass das so gut angekommen ist. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt vage Erinnerungen dran. Ich habe nur beim Intro gemerkt, Mensch, stimmt, Sledgehammer, das fand ich richtig gut. Aber ich habe keine, also das muss auch, ich habe auch gerade hier gesehen, lief auf RTL Plus, jedenfalls in der Erstausstrahlung 1988, 89, muss also auch so ein Ding gewesen sein, was ich, wenn mal, bei meinen Großeltern gesehen habe. Ja, dann reiche ich doch den Hammer weiter an Markus.
Dann schauen wir mal, ich mache es auch wieder ganz klassisch.
Ja.
Hat einen kleinen Moment gedauert, ohne dieses im 23. Jahrhundert.
Ich habe auch ein bisschen gebraucht, hab's dann aber rausgehört, ist ein geiler Track. Der schreit ja irgendwie 80er.
Philippe wirkt wieder ein bisschen ratlos.
Ja, habe ich nie gesehen, aber ich glaube, zwischendurch fällt eine Formulierung im Track, die das eigentlich sehr eindeutig beschreibt, was das für eine Serie ist.
Die Weltraumförster sind das.
Ja, richtig. Ich wollte heute mit einem Banger aufhören, nachdem ich so, ja, mit dem ersten Track konnte ich euch ja nicht ganz so pleasen. Dann war es jetzt der Track No Guts, No Glory aus der Serie Galaxy Rangers. Philippe hat schon angeteasert. Sebo, du hattest ja vorgeschlagen, dass wir Cartoon-Intros nehmen sollten.
Das wäre auch dabei gewesen, wenn ich mich dafür entschieden hätte. Galaxy Rangers ist in der ewigen Top 3, das ist einfach nur geil.
Ja, genau. Und ich wusste, dass ich das nehmen muss.
Sonst hätte ich es gemacht.
Dann bin ich sehr froh, dass du es nicht genommen hast, weil ich habe kein drittes Stück. Was bei mir so ein bisschen in Konkurrenz damit war, sowohl von der Serie als auch von der Musik, war natürlich Saber Rider und die Star Sheriffs.
Ja, ja, ja.
Gar nicht so richtig in Konkurrenz, also dass die Serien wirklich miteinander konkurriert hätten, aber so gefühlt, welche Serie die Kinder damals cooler fanden.
Ja.
So Saber Rider oder Galaxy Rangers. Mhm. Welches Team wart ihr?
Saber Rider, all the way.
Weder noch. Ich hatte kein Tele 5.
Ah, ja, ja, okay. Bei mir war es tatsächlich eher Galaxy Rangers. Worum geht's in der Serie? Die spielt irgendwann nach dem Jahr 2086. Da sind nämlich zwei Außerirdische auf der Erde gelandet, um die Menschen um Hilfe gegen die böse Kronenkönigin zu bitten. Als Gegenleistung gab es für die Menschheit den Hyperantrieb. Und da Menschen sich ja gern ausbreiten, gab es plötzlich, ich mache Gänsefüße mit meinen Klauenhänden, Kolonien auf allen möglichen Planeten, auf denen es aber wenig Regierung und noch weniger Polizei gab. Und irgendwie war das Ganze dann ein bisschen Wilder Westen. In der Serie hieß das das neue Grenzland. Dafür gab es dann die Galaxy Rangers, eine Eingreiftruppe, die helfen sollte, wenn es nötig wird. Hauptfiguren sind, ähnlich wie bei Saber Rider, ein Team aus 4 Menschen, 3 Männer und eine Frau. Da haben wir als erstes Zacharias Fox, dessen Frau befindet sich in der Gewalt der Kronenkönigin. Der ist der Anführer der Gang. Dann gibt es Shane Goose Gooseman, der ist ein künstlich erschaffener Mensch und kann seine Form verändern. Dann haben wir Walter Doc Hartford, der ist Computerexperte. Der kann mit seinen, in Anführungsstrichen, lebenden Programmen alles hacken, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. Und Nico. Nur Nico, denn ja. Frauen brauchen ja keinen Nachnamen. Ich meine, hat Cher einen oder Beyoncé? Egal. Zurück zu Nico. Die hat psychische Kräfte, geistige Kräfte, so, ja, eher so
Frauenzeug.
So Frauenzeug,
das Emotionale so und so. Ja, genau. So weiches
ja,
Zeug.
Ist ja, ein bisschen, ja.
So wie das damals war.
Ist ein bisschen Klischee. Okay, wer von euch, gut, weiß ich nicht, Tobi, hast du es überhaupt geguckt? Ah nee, ja, du hast kein Tele 5, aber...
Also ich kenne das natürlich und ich hätte das jetzt auch immer so in einem Atemzug mit den Saber Riders genannt. Mhm. Ich habe auch ein Bild, da spielt bei mir immer so ein bisschen Bravestar auch mit rein.
Ich wollte gerade sagen, Bravestar gehört dazu, zu diesem Triumvirat. Ja, also
vielleicht verwechsel ich da auch so das eine oder andere, aber ich habe doch schon ein Bild von Galaxy Rangers, aber ich habe das nie geguckt. Nicht so wirklich. Wir hatten kein Tele5, meine Oma hatte Tele5, da waren wir relativ selten.
Im Harz.
Genau, im Harz. Da habe ich das dann ab und zu mal geschaut. Ich glaube, das lief da in diesem Bim Bambino
ja,
oder so.
Ja.
Dann habe ich das mitgenommen, aber nee, nicht wirklich, war nicht meine Serie.
Okay, Philipp, hast du das jemals geguckt?
Ja, und Drax und Mantis finde ich richtig witzig.
Also tatsächlich auch gar nicht Blank?
Gar nicht.
Krass.
Also ja, Pro7 und Tele5 habe ich erst spät, als ich so 16, 17, 18 war, krass in mein Programm aufnehmen dürfen.
Ja gut, dann kann ich nur Sebo fragen, war auch Goose dein Favorit?
Goose war der Blonde, ne? Der ja, so ein bisschen nach Billy Idol aussieht.
Der Revolverheld.
Wahrscheinlich. Ich habe auch wenig Erinnerung an die Serie. Ich erinnere mich ganz stark an den Vorspann,
ja,
weil der unfassbar gut aussieht.
Oh ja, viel besser als die eigentliche Serie.
Ja, und das ist, dieser Bruch ist so schade, weil der Vorspann sieht immer noch toll aus. Ja. Der ist so klasse gezeichnet, super detailliert, richtig cool, dieses unfassbar geile Titellied. Also einer der besten Vorspänne damals. Und ich hätte jetzt noch mit reingeworfen, so diesem Vibe, was so ähnlich klingt. Defenders of the Earth, hier dieses Defenders of the Earth, das war ja auch ganz geil. Ich habe aber an die Serie selber kaum noch Erinnerungen. Also ganz anders als bei Saber Rider, die ja dann doch ein bisschen höheren Platz bei mir noch eingenommen hatte. Ich meine, der hat einen Riesenroboter, was willst du da machen? Da war keine Chance gegen.
Ramrod.
Ja, Ramrod und die ganzen, die Outrider-Roboter, die sahen halt alle geil aus. Das war quasi aber mein... Die
Kronenkönigin ist schon eine coole Schurken.
Das war halt quasi mein Gundam, so was wir ja nie hatten. Und die Galaxy Rangers, ich erinnere mich nicht daran. Ich weiß, ich mochte das, glaube ich, von den Formwandlern am coolsten.
Ja, das ist Goose.
Das ist Goose, ja, klar. Okay, dann fand ich den am coolsten. Und zur Serie selber kann ich aber kaum noch was sagen. Also ich habe da, glaube ich, vor 10 Jahren hatte ich so ein Hieper nochmal zu gucken, was lief früher, was hat mich damals so abgeholt und habe da, glaube ich, nochmal reingeguckt oder versucht, was zu finden. Aber das ist mein letzter Kontakt damit gewesen und seitdem, da liegt leider viel brach. Also, aber Song, mega.
Das ist die einzige Zeichentrickserie von damals, die ich auf DVD habe.
Das ist bei mir selber.
Die habe ich mir mal gekauft und habe auch die ersten paar Folgen geguckt. Und das ist tatsächlich eine Serie aus meiner Erinnerung, die bestimmt schon wieder 10 Jahre her ist. Die geht tatsächlich noch, die kann man noch gucken. Ja klar, die ist natürlich auch ein bisschen für Kinder, aber nicht ganz so dämlich.
Der Hacker war auch unheimlich cool, ehrlich gesagt.
Doch.
Weil der war voll praktisch.
Ja.
Sonst ist Hacker ja immer so im Hintergrund so und der war halt wirklich super einsetzbar. Ja.
Aber kommen wir nochmal kurz zur Serie. Die Galaxy Rangers brachten es wie auch der kleine Vampir nur auf eine Staffel. Allerdings besteht diese Staffel aus 65 Folgen.
Ja, so kann man es auch machen.
Was ganz schön ordentlich ist. Also die lief auch jahrelang dadurch. Es war aber trotzdem nur eine Staffel. Soweit ich weiß, endet die Serie allerdings offen. Es gibt keinen Abschluss, aber ich glaube, das war damals auch nicht unüblich, gerade bei Zeichentrickserien. Also Zacharias Fox hat irgendwie seine Frau nie wiedergekriegt und es war wohl auch in den folgenden Folgen
nicht mehr so wichtig,
nicht mehr so relevant. Naja, kommen wir aber kurz noch zur Musik. No Guts, No Glory. Was für ein Songtitel, Tobi? Winner Metal?
Schon, ja.
Oder?
Also erfüllt, würde ich sagen, formal alle Kriterien.
Ja, oder?
Schon.
Tobi ist da mal mit angekommen, hat von Winner Metal gesprochen. Ist natürlich kein offizielles Musikgenre, aber alle Musik, die so in Trainingsmontagen funktioniert, Winner Metal. Jedenfalls stammt das Stück von Phil Gladstone und John van Tongeren,
die später Bon Jovi gegründet
haben. Van Tongeren hat den Song auch performt unter seinem Stage-Pseudonym Johnny Vancouver. Das ist ein geiler Name.
Johnny Vancouver, Alter.
Über Phil Gladstone konnte ich nicht so super viel herausfinden. Es gibt einen Songwriter mit demselben Namen. Ob der das ist, höchstwahrscheinlich. Der hat keine Wikipedia-Seite. In den Artikeln stand immer nur unter anderem halt TV-Composer. Da stand aber nie, dass der tatsächlich hier No Guts, No Glory geschrieben hat. Also, ne? Gladstone, wenn der das ist, hat aber auch ein ganz ordentliches Portfolio an Stars mit Musik versorgt. Der schrieb Songs für unter anderem Celine Dion, Sheryl Crow, Chicago, Beyoncé, Brandy. Brandy könnte man aus den 90ern kennen. Der bekannteste Song von Gladstone, zumindest den, wo ich sofort gesagt habe, ja, brauche ich mir auch nicht anzuhören, weiß ich, wie der klingt, ist Save the Best for Last von Vanessa Williams.
Nope, ja, grob im Kopf.
Ja.
Hat sowas James Bondiges, oder?
Nein, super, super soft, super langsame, romantisches Ding. Gar nicht Bondy. Save the
best for life. Ja, eben, das wird doch super so ein Bond-Titel rein. Save the Bond. Sorry, ich habe als letztes dieses Nobody Does.
Ja, okay, okay, ja, okay. Das ist für mich auch der schlechteste Bond-Song überhaupt.
Oh, der ist geil.
Nee, nein, gar nicht. Madonna ist viel schlimmer. Egal. Über John Van Tongeren gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Der hat seine Musikkarriere als Keyboarder diverser Künstler begonnen. Einige davon sogar richtig bekannt. Roger Daltrey von The Who zum Beispiel, Jeff Beck, Starship, Quincy Jones, The Pointer Sisters, Living in a Box, Stryper oder Chicago. Eine Verbindung zu Phil Gladstone. Van Tongeren verlagerte sich dann aber immer mehr auf Filmmusik. Er arbeitete dann an richtig bekannten Filmen, meist als Zuarbeiter zum eigentlichen Komponisten. Und hier kann ich meine Abneigung gegen Hans Zimmer wieder so richtig schön befeuern. Mit dem arbeitete er nämlich an Thelma und Louise, Drop Zone und True Romance. Mit Mark Mancina arbeitete er an Speed, Twister und Assassins, die Killer. Dann kamen Kooperationen für die Soundtracks von Die Mumie, also dem dritten Teil, Das Grabmal des Drachenkaisers und Armageddon, Das jüngste Gericht. Und auch wenn er hier nirgends die Hauptarbeit gemacht hat, das sind schon ein paar richtig große Filme. Und jetzt, Philippe hat eben schon so geguckt, gibt's nämlich auch den Callback zu unserer letzten TV-Themes-Folge. Denn es war Philippes Pick vom letzten Mal, das Titelthema zu Outer Limits. Das war nämlich eine der ersten eigenständigen Arbeiten von Van Tongeren und hat ihn als Komponisten etabliert, also als eigenständigen Komponisten. Philippe, ich habe extra nochmal in die Folge reingehört übrigens und du hast damals Galaxy Rangers nicht erwähnt.
Schimpf und Schande.
Ja, schlimm. Wieso nicht?
Ich denke, du bist so ein Weltrausfan.
Ahnungslosigkeit.
Ja.
Oder Faulheit oder faule Ahnungslosigkeit.
Im Kino blieb er dann aber wohl eher Hilfskomponist. Er half dann unter anderem noch bei Iron Man 2 und Predators aus. Im Fernsehen war er eher erfolgreich. Für die Serie The 4400 gab es einen BMI Award und für die Tom und Jerry Show von 2014 bekam er sogar einen Emmy. Also nicht ganz schlecht.
Hat sich der gemausert.
Van Tongeren. Wegen Tom und Jerry, ja. Ne? Wegen der Maus.
Ja. Also ganz kurz noch dazu. Ich finde ja, das ist für mich so 80s, 90s Zeichentrick-Vibe. Das ist so das, was mich abgeholt hat. Und ich finde, früher klang so viel so geil. Also es gab so richtig viele, richtig gute Intros. Und halt aber auch wirklich diese wirklich gitarrenlastigen, rockigen Stücke. Das findest du heute ja kaum noch.
Zu welcher Zeichentrickserie von heute würde ein Chopperfahrer mit Lederjacke die Faust in die Höhe recken? Zu keiner. Mhm. Aber damals ging das zu so einer Musik noch, zu Gewinner-Metal.
Sehr gut, sehr gut.
Und ganz witzig, das muss ich noch ganz kurz sagen, Sebo, eben gerade bei TJ Hooker hast du noch gesagt, das Ding klang nach Galaxy Rangers. Und da habe ich gedacht, alter Schwede, hat mir in meine Unterlagen geguckt.
Ja, wir haben es heute, ja, der Pieper hat ja auch schon meine Raumpatrouille Orion rausgekramt. Du hast mich oben auf der Treppe nach Danny Elfman angesprochen, ne? Oder unten noch. Und ich sag, ja.
So, jetzt aber No Guts, No Glory ist fertig. Philippe, du bist dran.
Kein Mumm, kein Ruhm. Ich nehme mal all mein Mumm zusammen und zerstöre die ganze schöne Gewinner-Metal-Stimmung, die du hier aufgebaut hast, hiermit.
Friends?
Ja. Okay, das war jetzt aber wirklich, also Philippe, das ist ja dein mit Abstand bekanntestes Stück, was du in den zwei Folgen, die wir jetzt erst hatten, dabei hattest.
Geht es in der Serie um Freundschaft?
Es sind nicht die My Little Ponies, wenn du darauf anspielst.
Und auch nicht die Care Bears?
Aber im weitesten Sinne geht es vielleicht um Freundschaft irgendwo am Rande, ja.
Irgendwo. Und ein Sofa in einem Lokal.
Ja, also das, was mal Cheers gewesen ist und was dann später das McLaren's in How I Met Your Mother war, dazwischen musste man natürlich auch noch irgendwo sitzen. Und zwar nicht bei einem Bier, sondern bei dem Kaffee im Central Perk, wo die Friends natürlich beieinander sitzen.
In und der Friendzone.
Sorry. Dafür hatten die alle ganz schön viel untereinander, miteinander.
Wie es bei Freunden halt so ist.
Das Intro von Friends hat schon so ein bisschen Geschichte hinter sich. Die amerikanische Rockband R.E.M., die wurden eigentlich ursprünglich gefragt, hey, wie wär's, wenn ihr Shiny Happy People dafür hergebt? Und Michael Stipe meinte, lass mich kurz überlegen, bevor ich Nein sage. Nein. Fand er eine ganz blöde Idee. Naja, und dann waren alle Optionen, die sie sich vorher überlegt haben, also die Showrunner, aufgebraucht und dann mussten sie selber was schreiben. Die Leute, die Schöpfer dieser Serie waren, David Crane und Marta Kaufmann, die haben dann die Lyrics geschrieben und der Mann von Marta Kaufmann, Michael Skloff, S-K-L-O-F-F, hat die Musik komponiert für diese Serie, die von 1994 bis 2004 lief. Er meint, er sei inspiriert gewesen durch den Beatles-Track Paperback Writer. Michael Stipe, der R.E.M.-Sänger, meinte, nee, du hast eher versucht, so zu klingen wie wir. Ich finde, beides hat seine Berechtigung. Können wir uns ja hier. Und hier. Auch nochmal kurz anhören. Wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, die waren alle so ein bisschen unbeholfen, die Leute, die die Serie erschaffen und produziert haben bei der Erstellung eines Soundtracks. Warner Brothers, also Warner Brothers Television, sagte dann, hey, Warner Brothers Music, habt ihr vielleicht eine Band, die das einspielen könnte, was wir hier komponiert und geschrieben haben? Und die schauten dann in ihrem Filofax nach und es war genau ein Zettel. Oh, die Rembrandts. Und ging dann zu denen hin und sagten, wollt ihr vielleicht? Und die sagten, nein. Und die Warner Brothers sagte, doch. Und dann mussten die Rembrandts es aufnehmen, gegen deren Willen. Spricht nicht für den Song.
Also voller Weinen dabei.
Diese anscheinende Abneigung gegen den Song ging wohl so weit, dass nach ein paar Jahren ein Mitglied der Rembrandts gesagt hat, die Klatscher am Ende der ersten Strophe sind das Beste an dem Lied. Allerdings war der Song ein Riesenhit, nachdem 1995 ein Radio-DJ in Nashville, Tennessee, eigentlich eine der Hauptstädte der Musik auf der ganzen Welt, das Intro dreimal geloopt hat und dann gespielt hat. Und durch dieses Airplay wurde das dann zum Mainstream-Hit. Und dann wurden die Rembrandts gezwungen, noch eine Strophe 2 und 3 zu schreiben und aufzunehmen, obwohl sie es nicht wollten. Und dann kam es auf ihre dritte Studio-LP namens LP. Ich glaube, sie wollten es nicht verkaufen.
Das ist ja so wie die Band Live.
Wie spielt die denn?
Im Studio?
Ach so.
Es ist schwierig, die zu finden. Also, wenn die Band Live ihre LP noch LP nennen würde, das wäre schon auch witzig. Aber ja, die Rembrandts, okay, ist natürlich super catchy. Also, das Ding, ich bin kein Freund von Friends. Ich mag die Serie. Ja, pun war not intended. Ich mag die Serie nicht so wirklich. Ich habe natürlich immer mal wieder ein paar Folgen gesehen, aber ich bin kein großer Fan. Aber der Track, der ist, ja, wie gesagt, einfach mega catchy. Der bleibt total im Ohr.
Ja, also gegen den Track selber kann ich auch nichts sagen. Also der ist schon echt nett. Ich finde Friends auch ganz fürchterlich.
Womit würde ich nicht gehen?
Doch, ich schon. Als ich Englisch studiert habe, war so, wir hatten so zwei Lager. Einmal die How I Met Your Mother Möger und einmal die Friends Möger. Und ich glaube, die Friends-Fraktion war stärker, vor allem weil drei Dozenten von mir auch voll die Friends-Fans, weil uns immer gezwungen haben, Friends-Folgen zu gucken, in denen irgendwas angesprochen wurde, was heute im Seminar Thema war.
Ich mag beides nicht.
Ja, und How I Met Your Mother kam raus, da war ich genau in dem Alter wie alle Hauptdarsteller. Da war ich, glaube ich, gerade in England oder so. Und es hat mich voll abgeholt. Und ich fand's irrewitzig, bis die grauenhafte dritte oder vierte Staffel kam. Na egal, auf jeden Fall war das immer mein Favorit. Und Friends war, fand ich immer so ein bisschen, ich mochte die alle nicht so gerne. Aber der Track ist geil.
Track ist super.
Das ist ein guter Serientrack.
Ja, das Intro ist ja auch an diesem Brunnen, ne? Ist ja auch super ikonisch.
Ja, völlig ikonisch.
Ja.
Und um nochmal kurz aufzunehmen, was diese Folge schon ein paar Mal passiert ist, von wem wurde der Augenarzt von Monica gespielt?
Magnum.
Genau.
Tom Selleck.
Tom Selleck. Oh,
mit dem wir dann zusammen waren.
Wir sind heute im Selleck-Verse gelandet, glaube ich.
War das nicht sogar die Zeit, wo er keinen Schnubbi hatte?
Ja.
Ganz furchtbar.
Oh Gott.
Ganz furchtbar.
Tobias, deine Meinung zu den Freunden ist auch sehr freundlich.
Auch da muss ich sagen, ich habe noch nie eine Folge Friends gesehen in meinem ganzen Leben.
Noch nie?
Du dodgst echt Popkultur, wo es nur geht. Niemals.
Also Tobi, das ist doch, aber das ist doch sogar Retro. Also da hast du doch eigentlich gar keine Ausrede. Ja. Wenigstens, also selbst
wo lief
ich,
das? Wo lief das?
ProSieben?
Okay, wann lief das?
90er, oder?
Ab 94 oder bei uns wahrscheinlich dann ab 95, 96 oder so?
Wahrscheinlich 95, ja.
Ja, okay. Also, zu meiner Verteidigung. Wir hatten ProSieben erst sehr spät. Ich würde sagen, schon zwar ab 92, aber.
Hast du Scrubs gesehen, Tobi? Bitte sag, dass du Scrubs gesehen hast.
Nein, auch nicht, natürlich.
Wow. Aber ich habe in meinem Zimmer kein ProSieben gehabt. Nur im Wohnzimmer hatten wir ProSieben und Kabelfernsehen. Ich hatte nur RTL Plus und Sat.1.
Tobi, das Ding lief bis 2004, hat Philippe gerade gesagt. Das ist doch keine Ausrede.
Lief bestimmt auch mal auf Vox.
Hat mich nicht interessiert. Ich habe Lindenstraße geguckt.
Da waren all deine Freunde.
Ja. Nee, ich habe
weißt du, und er sagt ernsthaft, dass der kleine Vampir scheiße. Ne? Ja. Lindenstraße.
Ja. Okay.
Nee, sorry, da bin ich raus. Aber ich wünschte auch da, ich hätte das gesehen. Das ist ja tatsächlich Popkultur at its best. Gibt's auf H&M-Motiven und so. Also es gibt ja T-Shirts und keine Ahnung.
Es gibt alles davon, ja.
Alles
ja.
davon. Und ich mag eigentlich auch solche Endlos-Serien, wo es so um scheinbare Banalitäten gibt. Ich hätte auch Cheers immer mal gerne gesehen, habe ich auch nie geguckt.
Guck mal, Seinfeld.
Ja, glaube ich, könnte mir tatsächlich auch gefallen.
Ich habe ein Déjà-vu.
Ich dachte, da kommt, das habe ich sowieso schon gesehen, aber okay.
Habe ich auch nicht gesehen. Auch
kein Seinfeld.
Genau die Unterhaltung hatten wir schon in der letzten TV-Themes-Folge.
wo ich genau auch das gesagt habe. Ich müsste eigentlich mal Seinfeld.
Ja. Das ist jetzt über ein Jahr her und hat nicht eine Folge geguckt.
Exakt.
Ich habe meine Box gerade auf eBay gestellt, aber solange ich sie noch habe, kann ich dir gerne was leihen. Philippe, magst du denn Friends?
Ich war immer Team How I Met
Your
Mother. Auch
nie gesehen übrigens.
Und die Serie habe ich, also How I Met Your Mother habe ich 3 oder 4 Mal geguckt, von vorn bis hinten. Und meine Freundin, die ist absolut Team Friends. Und aus den gemeinsamen DVD- oder Streaming-Abenden heraus sind wir dann durch die eine Serie komplett durch, in die nächste übergegangen und so kam es, dass ich einfach beide Serien von vorne bis hinten komplett durchgeguckt habe und es gibt halt so diese Sonntagnachmittage, die total verregnet sind und dann ist das der eine Tupfer belangloses Lachen, der den Sonntag nochmal so ein bisschen anhebt, also ja.
Ich glaube, an diesen Nachmittagen habe ich mit meiner Frau Sex in the City geguckt.
Musste man dann mit seiner Freundin gucken, genau wie Grey's Anatomy. Das waren so die beiden Sachen, die man
Grey's habe ich nicht ausgehalten, aber ich fand Sex in the City, fand ich eigentlich auch cool. Das war schon witzig.
Ja, die konnte schon was, definitiv. Ja, die war nicht schlecht.
Ich habe auch, wie hieß das andere?
Eddie McBeal.
Nee. Desperate Housewives habe ich auch geguckt. Tatsächlich.
Das ist auch echt ganz okay.
Das habe ich mal probiert, da bin ich reingekommen, aber ich habe durch meine damalige Freundin, musste ich Gilmore Girls gucken.
Oh, Gilmore Girls war geil.
Ich, super gute Serie, die ist so gut. Außer die letzte Staffel, die ist relativ schrottig.
Das
aber
Beste? Welche letzte?
Die originale letzte.
Originale letzte,
okay. Da hat man gemerkt, dass die originalen Macher nicht mehr dabei waren. Das hat man sehr, sehr doll gemerkt.
Freunde, deswegen ist Gilmore Girls so gut. Rory hat irgendwann einen Freund, diesen Rocker mit den längeren Haaren, ich glaube, der fährt auch Motorrad, und der hört Black Rebel Motorcycle Club. Und wenn das irgendwo vorkommt, dann kann das schon keine schlechte, ist meine Lieblingsband, keine schlechte Serie sein.
Jazz? Hieß nicht Jazz?
Ja. Ah, kann gut sein. Ich weiß nicht mehr, wie die, ich habe das.
Lange her, dass ich es geguckt habe, aber fantastische Serie. Und die Mädels sind ja auch Filmfans, die mögen Rocky, hallo?
Ja, wie kann man Rocky auch nicht mögen?
Jetzt sind wir aber ganz schön
ja, das stimmt, Entschuldigung.
Es hat ein ganzes Portal eröffnet an,
Das Band der Freundschaft wurde zu lang.
Wow.
Okay.
Kürzen wir an der Stelle. Ab zum Endspurt.
Ja, bundelt wir doch mit Tobi an.
Bundelt mal mit mir an. Letztes Stück, letzte Runde. So klingt das, wenn ich euch rausschmeißen will.
Wer hat an der Uhr gedreht?
We'll be right back.
ja, Philippe, wer von uns beiden macht den Witz jetzt? Wie Hammer das doch war.
Haben wir uns nicht geeinigt, ne?
Wer weiß es denn?
Ich wusste es ja nicht, ich habe ja gerade laut Baywatch gerufen, aber das fängt auch total ähnlich an,
nein,
oder?
Nicht mal im Ansatz.
Hat das nicht auch so ein Gedüdel
nein.
am Anfang? So
ein Baywatch. Drums. Drums.
Baywatch hat am Anfang so Klaviergeklimper.
Ja?
Dann gehe ich beim nächsten Mal mit.
I'll be there for you.
Das war doch von Baywatch. So geht das los.
Ja, aber da...
Dann Klimper. Auch ein geiler Song.
Ja, richtig geil.
Das war ja nur eine Frage der Zeit, dass ich das mal irgendwie nehmen würde, obwohl es jetzt ja auch erst die zweite Folge.
Sag, es wurde jetzt endlich Zeit.
Aber es hätte eigentlich schon in den ersten kommen müssen und eigentlich sollte man über Miami Vice gar nicht allzu viel erzählen müssen, aber für die zwei, drei Leute unter unseren Hörern, die, ich glaube, 7% der 18- bis 22-Jährigen, die wir laut Spotify-Statistik haben, für die kann ich ja nochmal kurz erklären, worum es ungefähr geht. Also Miami Vice ist ebenfalls eine Krimi- und Dramaserie und es geht im Wesentlichen um zwei Undercover-Cops, James Sonny Crockett und sein Partner Ricardo Tubbs, die fürs Metro Dade Police Department arbeiten in Miami. Und da haben sie allerhand zu tun mit Drogenhändlern. Es war ja so ein typisches Ding in den 80er Jahren und im Grunde ist der Plot hier auch gar nicht so besonders. Also es geht in den 45 Minuten, die so eine Folge dauert, in der Regel um abgeschlossene Fälle und das ist vielleicht so eine kleine Besonderheit. Es geht auch häufig um parallel zur Haupthandlung so persönliche Probleme der beiden Hauptdarsteller, denn wie man sich denken kann, Undercover-Arbeit verursacht Probleme, auch im Privaten. Und da gibt es Eheprobleme, Burnouts und Affären und so weiter. Und das ist dann gleichzeitig auch so ein bisschen das, was es dramamäßig macht. Viel prägnanter als die Handlung dagegen ist so der visuelle Stil der Serie, der sich zum einen an ganz, ganz vielen popkulturellen Dingen dieser Zeit bedient, aber der auch die Popkultur dieser Zeit auf der anderen Seite total stark geprägt hat. Also da geht's ganz viel um Farben und um Musik, um Marken, also Product Placement, um Ästhetik letztendlich. Die Klamotten der Darsteller sind pastellig und gleichzeitig ist irgendwie alles bunt und es gibt ganz viel Neon. Aber auch so diese ganze Kameraästhetik und das Szenenbild und das Licht vor allem, also das Spiel mit Licht und Schatten und Hell- und Dunkelkontrasten, das ist schon sehr, sehr einzigartig.
Und die Musik, vergiss nicht die Musik, die eingesetzt wurde in der Serie, auch super krass Popkultur.
Auf jeden Fall. Und ja, durch diese teilweise sehr experimentelle Gestaltung wird dieser Look gerne dem Neo-Noir-Genre zugeordnet, beziehungsweise man gesteht der Serie sogar zu, dass es das Genre sogar ein bisschen neu definiert oder zumindest stark beeinflusst hat. Und dieser Look, der war dem Michael Mann, also dem Produzenten und Schöpfer der Serie, so wichtig, dass teilweise sogar Kulissen beziehungsweise Hintergründe der Drehorte passend zur Kleidung gestaltet wurden, absurderweise. Und dazu kommen haufenweise Popstars dieser Zeit, die ihren Soundtrack dazu beigesteuert haben und vor allem aber auch Gaststars, also Schauspieler, die damals teilweise noch gar nicht so irre populär gewesen sind. Das waren Phil Collins zum Beispiel, um mal jemanden zu haben, der sowohl Soundtrack als auch eine Rolle beigesteuert hat.
Phil Tricks, genau.
Aber auch Ben Stiller hat mitgespielt, Gene Simmons hat mitgespielt, Liam Neeson, Ed O'Neill, David Rash, das ist der Darsteller von Sledgehammer, war auch mit dabei. Also ganz, ganz viele ja Stars dieser Zeit waren da mit dabei und auch im Soundtrack, aha, Sheena Easton.
Phil Collins natürlich,
also etliche, da gibt's Listen, so Zusammenschnitte auf YouTube, die kann man sich mal angucken, das ist auf jeden Fall ganz interessant. Schauen wir uns nochmal ganz kurz den Komponisten des Stücks an. Das war nämlich Jan Hammer oder wie auch immer man ihn nennen mag. Den haben wir schon mal irgendwann hier im Podcast erwähnt. Da gab es eine Schnittmenge zwischen, ich weiß gar nicht mehr, Philippe, hattest du das dabei? So ein Stück?
Das war eine normale Themes-Folge, ja.
Ja, genau. Das hatte ich irgendwie sogar rausgehört aus dem Sound so ein bisschen von dem Stück. Und das ist ein tschechisch-amerikanischer Jazzmusiker, der eigentlich Jan Hammer heißt, also ohne E am Ende. Und der ist begnadeter Musiker, vor allem am Klavier und am Keyboard kann der einiges. Und der hat zunächst in Prag und später in Boston studiert, wo er dann in den 70ern auch hin emigriert ist. Und da hat er dann für verschiedene Filme Musik komponiert, von denen ich allerdings keinen kenne. Er hat in Orchestern gespielt, er hat Musik für Werbespots gemacht und für Dokus, hat Alben produziert, bis er dann 1984 beauftragt wurde, einen Titeltrack und Hintergrundmusik für eine neue Serie zu produzieren. Und das war Miami Vice. Und 1985 hat der Soundtrack tatsächlich 4-mal Platin bekommen und 86 dann auch noch 2 Grammys gewonnen. Also das hat damals ganz schöne Wellen geschlagen. Und wahrscheinlich hat das Stück einfach auch jeder schon mal irgendwie gehört, auch wenn man Miami Vice vielleicht nicht geguckt hat.
Ja, also ich habe Miami Vice tatsächlich nicht geguckt oder nicht aktiv. Ich weiß auch gar nicht, wann das lief und ob ich da Zugang zu hatte. Ich habe 2 Sachen, die mir zu Miami Vice einfallen. Ich habe ja immer, also ich habe den Film damals im Kino gesehen und fand den grauenhaft, weil der diesen Digitalfilm-Look hatte. Der war damals noch ganz frisch und ich mochte diesen Look überhaupt nicht. Für mich wirkte das dadurch alles falsch. Das wirkte nicht mehr filmisch, das wirkte wie, jemand hat es halt selber aufgenommen mit seiner Kamera und nicht ein Filmteam. Daran erinnere ich mich, ich glaube, der Film ist gar nicht schlecht. Ich tue ihm wahrscheinlich total unrecht. Ich war nur im Kino enttäuscht. Meine andere Miami Vice-Erinnerung oder Geschichte ist, ich war auf eine Party eingeladen, passt auch zu dem, was ich gerade gedacht habe. Da habe ich studiert und da hatten wir 2 Franzosen mit, oder ein Kumpel von mir kannte 2 Franzosen, Pierre und Louis. Finde ich großartig, immer noch die Klischeenamen schlechthin. Die haben zusammen in der WG gewohnt, die haben die besten Partys geschmissen und die haben eine Kostümparty geschmissen unter dem Motto Baywatch und Miami Vice. Also mussten alle Gäste entweder mit roter Badehose oder rotem Badeanzug kommen oder halt Miami Vice-Style.
Cool, ich hatte zum 30. ein Motto, das hieß Yuppies, Yachten, Jogurette.
Sehr schön.
Mit sehr viel Yachtrock.
Also ich habe mir auf jeden Fall extra dafür tatsächlich so einen gebrauchten weißen Anzug in so einem Kiloladen gekauft und ein rosa Shirt. Ich muss mal gucken, ob ich noch Fotos finde. Vielleicht passt das als Kapitelmarker. Und meine dritte Erinnerung, das habe ich nämlich jahrelang gedacht. Ich dachte nämlich, ich hätte Miami Vice gesehen und war dann enttäuscht, als ich immer wirklich in Miami Vice reinguckt habe. Was ich gesehen habe, war Die Spezialisten unterwegs. Man heißt im Original Misfits of Science.
Das, was ich letztes Mal dabei hatte.
Stimmt, hattest du, wollte gerade sagen, so eine relativ kurzlebige Unbekannte.
Aber wie kann man
also dein Gedächtnis ist nicht besser geworden, seitdem du nochmal Vater geworden bist.
Ich habe ein schlechtes Gedächtnis.
Aber also wie kommst du denn von Misfits of Science auf Miami Vice?
Ja, weil ich gedacht habe, als ich das gesehen habe, ich würde Miami Vice gucken. Als ich das als Kind gesehen habe, dachte ich, das ist Miami Vice. Und dann habe ich später Miami Vice gedacht, wo ist denn der Typ, der sich schrumpft und ins Klo geht? Warum passiert das nicht? Also wenig Berührungspunkte mit Miami Vice leider, weil dafür kann ich viel darüber erzählen. Aber toller Track.
Ja, also der Track ist mega. Und ja, Miami Vice habe ich damals auch geguckt. Ähnlich wie ich. Irgendwie diese Geschichte, die ich vorhin über Magnum erzählt habe, vielleicht war es auch Miami Vice.
Ich wollte für dir vorhin nicht ins Wort fallen, aber ich glaube, die Geschichte hast du genauso schon mal erzählt mit dem deinem Tischchen und dem Fernseher, nur dass du darauf Miami Vice gesehen hast.
Vielleicht war es auch Miami Vice. Vielleicht ist es tatsächlich auch öfter passiert und Mutter war gar nicht weg.
Im 14-tägigen Wechsel gab es ja auch, also Magnum und Miami Vice. Vielleicht hast du mehrfach da gesehen.
Ja, das kann durchaus sein.
Also du hast die Monsters geguckt und es war gar kein Schwarz-Weiß-Fernseher.
Oder die Spezialisten.
Oder die Spezialisten. Nee, das konnte ich damals schon auseinanderhalten. Aber die Mucke ist über jeden Zweifel erhaben. Die ist voll geil. Ich weiß nicht, viel mehr 80er geht kaum. Es klingt so krass nach 80ern. Find's großartig. Die Serie, ja, wie gesagt, habe ich als Kind halt ein paar Mal gesehen. Als Jugendlicher vielleicht noch mal irgendwie 1-2 Folgen. Aber seitdem definitiv nicht wieder. Mhm. Ich weiß, wir haben uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten. Und die Serie hat, glaube ich, viel mehr Wumms, viel mehr Themen für Erwachsene als, keine Ahnung, was man sonst so damals geguckt hat, Knight Rider oder ja, A-Team oder so ein Kram.
Definitiv, ja.
Und das ist durchaus eine Serie, von der ich mir vorstellen kann, sie irgendwie nachzuholen. Meine ganz große Miami Vice-Erinnerung hat mit dir zu tun, Tobi.
Ja.
Fasching. Bei uns in der Grundschule, du und Dennis, ihr seid als Crockett und Tubbs gegangen, du durftest als cooler Crockett gehen und ja, Dennis hat Blackfacing gemacht. In den 80ern war das wohl irgendwie noch so halbwegs okay.
Ich hatte auch auf jeden Fall den weißen Anzug an.
Und ja, so kann ich mich erinnern und du hast dann die Haare so nach hinten geschleimt.
Ja. Ja, also das Fangame, das habe ich tatsächlich, glaube ich, echt durchgespielt. Ich war damals ja erst 10 und eigentlich weit weg von der Zielgruppe von Miami Vice. Es war eher so ein ab 16 Ding, lief auch spät im Fernsehen, Viertel vor 11 oder sowas. Und ich hätte das eigentlich auch nicht gucken dürfen, durfte ich auch ganz, ganz selten, nur ich habe das dann einmal bei Freunden auf Video gesehen oder dann doch mal so in Ferien oder sowas. Aber eigentlich war das nichts für mich. Ich habe es trotzdem gern gesehen, wenn ich es sehen durfte und gefeiert. Und das ging so weit, dass ich dann mit meinem Kumpel Carsten damals das nachgespielt habe. Also wir haben uns dann Spielzeugknarren gekauft und haben richtig uns Fälle ausgedacht, Akten geführt, das auf Schreibmaschine übertragen und sind irgendwie draußen rumgerannt und haben irgendwelche Ermittlungen angestellt und so. Also das war schon ja eine große Liebe zu Miami Vice. Und ich hatte mir dann auch ganz, ganz früh, das muss 87, 88 gewesen sein, mir dann diese Schallplatte von Jan Hammer zum Geburtstag gewünscht. Escape from Television hieß die, wo einige Miami Vice Tracks drauf waren, aber nicht dieser hier. Von diesem Stück war leider nur eine ein bisschen andere Version drauf. Das hat mich ein bisschen genervt. Aber auch da kann ich sagen, also das Album Jan Hammer, ganz großartig. Also wenn man so ein bisschen auf diesen Sound steht, auf diese dieses E-Piano und E-Drums und sowas und diesen 80s-Kram, dann kann man da auf jeden Fall mal reinhören. Ganz, ganz toll. Was du gerade gesagt hast, dass es nochmal eine andere Qualität hat als vielleicht ein Knight Rider, das ist definitiv so. Also ich glaube, auch Magnum hat nochmal eine andere Qualität als A-Team, Knight Rider oder Airwolf. Das waren ja eher so Wegwerfserien mit irgendwelcher Schrotthandlung. Und ich glaube, da geht's bei Magnum, aber vor allem auch bei Miami Vice, die ja deutlich düsterer noch ist als Magnum, noch ein bisschen tiefer. Also da gibt's ganz viel mehr von diesen Drama-Elementen, ne, die dann noch ein bisschen tragischer auch teilweise sind. Und
die auch viel weniger Humor, ne?
Ja, und auch viel gewalttätiger, also Miami Vice zumindest. Mhm. Ne? Bei Magnum, glaube ich, hält sich das noch in Grenzen. Das ist, glaube ich, nicht so gewalttätig.
Ja, also Magnum erschießt auch durchaus mal Leute oder sprengt die in die Luft oder so.
Genau, und bei Miami Vice, ja, geht's halt ganz viel so um, es spiegelt so ein bisschen die Zeit halt auch wieder, ne, Miami in den 80er Jahren, Drogenumschlagsplatz und sowas, um was es da so ging, auch Prostitution und Menschenhandel und so, das war ja auch so die Abteilung der beiden, also der beiden Cops, Crockett und Tubbs, das wäre so Sittenpolizei wäre das hier in Deutschland durchgegangen, so, also die haben sich nicht nur mit Drogenhändlern, sondern auch mit, ja, solchen Themen wie Prostitution oder solchen Dingen beschäftigt. Philippe? Blank?
Ja, genauso blank.
Okay. Wie Crockett's Anzüge. So weiß.
Du tappst im Dunkeln.
Ich tapp im Dunkeln.
Ich würde sagen, wir tappen nächstes Mal in die 90er. Ich habe auch dezidiert 80er-Jahre-Sachen rausgesucht. Vielleicht versuchen wir nächstes Mal die 90er zu picken. Das ist nun, also das, für mich ist das ja aber vorgestern erst noch, aber im Endeffekt sind das ja 30 Jahre inzwischen.
Das war jetzt bei mir aber, glaube ich, auch eher Zufall.
Ja?
Ja, es war jetzt gar nicht so bewusst, die 80er. Ich hatte auch ein paar 90er auf der Liste.
Ich habe tatsächlich wirklich nur noch 80er-Jahre-Sachen geguckt.
Ich nicht.
Nee, also da waren schon 90er dabei, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich die nicht genommen habe. Für die 90er hätte ich auch ein paar schon auf der Liste.
Den kleinen Vampir habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Liste. Und was ich vorhin gesagt habe, nachdem du, Sebo, gesagt hast, lass mal auch Zeichentrick machen, war klar. Gut, dann habe ich meinen zweiten Track schon gefunden.
Ja.
Ja, ich habe ja jetzt gar nichts genommen. Ich wollte ja Zeichentrick und dachte, ich mache dann irgendwann zwei Zeichentrick-Songs oder wir reden mal einfach nur über Zeichentrick. Müssen wir mal gucken.
Ja.
Ja, sehr schön. Danke, dass du uns nochmal in den Drogendschungel und den Menschenhandel von Miami eingeführt hast.
Tuka. Sehr, sehr gern.
Und damit haben wir es mal wieder, oder?
Das klingt mir ganz so. Dann bleibt uns gar nicht mehr so viel übrig, als euch zu danken, liebe Zuhörer, dafür, dass ihr es so lange mal wieder mit uns ausgehalten habt, mit uns vieren. Es war mir eine Freude und wenn euch das gefallen hat da draußen, dann lasst uns das doch gerne wissen, indem ihr uns eine nette Bewertung gibt auf Spotify zum Beispiel oder Apple Podcasts oder ihr lasst uns einen netten Kommentar da auf unserer Webseite www.ewiggestern.de oder tretet mit uns in Kontakt auf einem unserer beliebten sozialen Kanäle wie zum Beispiel Instagram, Facebook oder Twitter.
Facebook kennt ihr vielleicht noch. Das hat man früher benutzt.
Da geht auch nicht so viel. Also ich glaube, wenn ihr uns erreichen wollt, guckt auf Twitter oder Instagram. Das sollte reichen. Auf Facebook kippen wir eigentlich nur die Inhalte, die auf Instagram reinlaufen.
Oder Sebo, was sollen die Leute sonst noch machen?
Uns mit Geld uns bewerfen, ja, auf Steady. Gebt uns, was ihr habt. Wir nehmen es gerne und setzen das um zum Beispiel unsere Serverkosten zu bezahlen, die wieder anfallen. Allein damit ist uns schon geholfen. Und wir freuen uns natürlich über jeden Unterstützer und sind auch immer besonders stolz auf euch, die uns dann so gerne hören, dass ihr uns sogar mit Geld entlohnen möchtet.
Der virtuelle Klingelbeutel.
Okay, wow.
Toucht eure Lautsprecher.
Heal in the name of Jesus.
Hervorragend, ja, und ich würde sagen, wir machen das mal wieder.
Sehr gerne.
Spätestens nächstes Jahr irgendwie im Sommer oder so.
Zum Beispiel nächstes Jahr im Sommer. Wer jetzt Tokotronic hört, erkennt die Referenz. Vielleicht.
Okay, ich glaube, wir sind drüber.
Wir hören uns in 14 Tagen. Philippe?
Bis dahin. Bleibt am Drücker.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
hier wird gefilmt. Miami Vice, finde ich ja stark. Wollte ich immer schon mal kennenlernen. Tag, Herr Miami.
Hallo.
Tag, Herr Vice. Ja? Ich brauche eine Information. Ich searche dieses Haus hier.
Ah, das ist die Grafenvilla. Die ist leicht da drüben.
Ah, thank you. Miami Vice.
That guy's crazy.
Und ich verwechsel Realität und Wirklichkeit.
Let's shoot it again.
Das mache ich auch nochmal.
Das passiert mir nicht nochmal.